hinter uns verbrennen. Narzissen und Kakteen.
Ja, hier sind wir wieder. Jakob Ilja, Richard Papik und Sven Regener von Element of Crime. Heute ist unser Podcast Narzissen und Kakteen. Kommt zum 13. Mal, die 13. Episode. Die Zahl wurde bei der Deutschen Bahn der Waggon immer fehlt. Es geht immer 12 und 14. Ja. Aber bevor ich an sowas glaube, glaube ich ja lieber an Vater, Sohn und Heiligen Geist. Also, aber davon abgesehen, ist also Podcast Nummer 13. Wir lassen den nicht aus. Und er bezieht sich auf die Platte Immer da, wo du bist, bin ich nie und die Jahre 2006 bis 2009. Im Jahr 2009 erschien diese Platte. Jetzt ist das 14 Tage her, dass wir über im Podcast Nummer 12 über den Mittelpunkt der Welt gesprochen haben. Ich hätte noch ein, zwei Sachen nachzutragen, wenn es erlaubt ist. Und zwar wollte ich nur kurz sagen, dass die Band, die wir vergessen hatten bei Strange Ways, von dem Christoph, der es auch später lange Zeit weitergemacht hat, war Billy Moffitt's Playboy Club.
Ja.
Also wo ich sagte, so ein bisschen wie die deutschen drei Muster von drei.
Ja.
Ne? Und dann wollte ich noch als nachtragen, dass das Cover von Ella Hering gemacht wurde.
Ja.
Die hatte auch jemanden, der die Fotos gemacht hat und sie ist mit dem Bus über Land gefahren, um irgendwie sich Bushaltestellen anzugucken, um die richtige zu finden. Ja, das war eine ganz interessante Geschichte.
Das war aber hier im Brandenburgischen dann irgendwo, ne? Was ja diese Bushaltestelle, die sie da gefunden
hat. Das war in Brandenburg. Ich hatte irgendeinen Bus genommen, so einen Überlandbus, ich glaube Richtung Osten raus, Richtung Frankfurt-Oder, und hat einfach, und der Busfahrer, sie war auch die einzige in dem Bus, hat sie erzählt. Und der Busfahrer hat sie bei jeder Haltestelle gehalten und sie hat ihn gebeten, immer kurz zu warten, hat sie ein Foto gemacht, so als Demo, und ist wieder reingegangen und nächste gemacht. Und die hat gesagt, kein Problem, und so machen wir. Das war irgendwie lustig. Und gut, das war das. Vielleicht sollten wir kurz sehen, was eine einschneidende Sache, die dadurch kam. Das war ja die erste Platte mit die Mittelpunkt der Welt mit David Young als Bassisten. Nachdem also ja bei der Romantik noch Christian Hart hier war, der ja 2003 ausgestiegen war. Was also passierte, war, dass wir auf der Tournee danach zum ersten Mal seit 1991
zu viert spielten.
Seit 14 Jahren zum ersten Mal wieder nur zu viert spielen. Wie war das eigentlich für euch? Ich meine, abgesehen von dem Desaster am Anfang, wir hatten diese große Tournee, wir kamen nach, sollten in Salzburg anfangen und Jakob war krank und wir mussten zu dritt spielen. Ja, wir haben also in Salzburg, Wien, Linz, Zürich, glaube ich, haben wir zu dritt gespielt.
München war ich dann wieder dabei.
In München warst du wieder dabei, du hattest eine eitrige Mandelentzündung und das wäre nicht ratsam gewesen, wenn du da spielst. Aber absagen wollten wir das auch nicht und haben den Leuten die Möglichkeit gegeben, rechtzeitig zu gehen. Ne? Also wir haben gesagt, nach drei Stücken, bis zu drei Stücken könnt ihr euch das angucken und dann kriegt ihr euer Geld wieder, wenn ihr gehen wollt. Und wenn ihr da gucken wollte, könnt ihr bleiben. Das war nicht ganz, fand ich eigentlich ganz fair. Es gab auch wenig Beschwerden dann. Aber es war natürlich typisch, ne? Komm, ist man nur noch zu viert. Hat dann so keinen mehr dabei, der Akkordeon spielt oder also der noch das noch mehr dekorieren, den man also noch an die Rampe schieben könnte, sagen wir, spielen mal ein bisschen mehr und so. Spiel mal das Solo. Schon ist einer mehr weg, ja. Schon ist das Undenkbare passiert, ja. Das war natürlich hart.
Ja, ich erinnere mich, dass ich Angst gehabt habe vor den Gigs, weil die haben ja genauso, das war ja genauso ein stundenlanges Programm mit Liedern, bis der Arzt kommt und dann haben wir noch ganz kurz gesprochen, ob wir dann seine Solo-Passagen auslassen wollen und so und haben uns dann aber eher dagegen entschieden, weil damit die Form bestehen bleibt, wie wir es immer gespielt haben und so weiter.
Meinst du im Trio-Spiel dann?
Den Instrumentalteil auslässt, aber das wäre auch irgendwie gar nicht gegangen, weil dann wäre ich mal total rausgekommen.
Aber also, es gab auch Leute, erinnere mich an ein Konzert, ich glaube, das war in Wien, da haben vorne in der ersten Reihe Leute dann seine Solo-Parts gesungen.
Das ist schmeichelhaft.
Ja, absolut. Ja,
wir haben auch das Stück so ein bisschen, die Sache ein bisschen so umgestellt, dass wir also viele Stücke, wo also die Trompete zum Beispiel, also eigentlich Trompetestücke konnte ich kaum noch machen, weil es ja gar keine Gitarrenbegleitung mehr gab. Ne?
Das war das eine. Alles wie Nightmare geklungen.
Bass, Schlagzeug, Trompete.
Ja, genau. Aber selbst bei Nightmare haben wir ja immer noch diese Gitarre von, ja, die so durchzubbelt und das hätten wir da auch nicht gehabt. Also das war eine harte Sache, aber ich fand es insgesamt, ich weiß nicht, wie es euch ging, das war dann die einzige längere Kampagne, die wir hatten, wieder, wo wir wirklich wieder zu viert waren. Hat euch das wirklich gefallen? Ich meine, wir hatten uns überlegt, Ecky Busch war ja ausgestiegen wegen dem Ecky Busch PTZ. Dave war ja der fünfte Mann gewesen, der war also jetzt der Bassist. Wie war das denn für euch? Wir haben ja nie so richtig drüber geredet.
Also ich muss sagen, es waren für mich so zwei Seelen in einer Brust. Das eine war, dass ich das extrem anstrengend fand, zu viel zu spielen, weil ich das Gefühl hatte, dass die dass die Musik eigentlich nach mehr verlangt und auch die Verantwortlichkeit, glaube ich, die da plötzlich auf jedem einzelnen Instrument so lag. Ich fand das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ganz schönes Lampenfieber jedes Mal und war sehr gestresst während der Konzerte. Und es hat echt gedauert, bis ich so reingekommen bin. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch faszinierend, dass wir sozusagen dieses sehr karge und das ursprüngliche nochmal gemacht haben und so zurückgegangen sind in eine Zeit, wo wir das ja auch gut gespielt haben und das auch ganz okay war. Insofern war ich, als wir das dann wieder aufgefüllt haben, die Reihen, fand ich das dann auch ganz gut.
Also. Ja, also ich habe das vermisst, also muss ich sagen. Ich fand es auch erstmal die Idee charmant, ne? Man macht das zu viert, das heißt, diese sparsame Nummer und so, sich aufs Wesentliche beschränken. Also der Unterschied war aber der, als 1991, wir spielten nicht mehr in 800er oder 1000er Clubs, wir spielten in 3000er Hallen, wie in Wien waren wir dann auch nur noch zu dritt, aber immer war sich in Köln im Palladium oder so. Und das ist nochmal was anderes, weil das Lampenfieber habe ich ähnlich empfunden. Also dass man im Grunde genau das Gefühl hat, dass man sich schon auch
jeder
so ein
bisschen, Ton zählt plötzlich, ja, ne? Also du kannst, das ist auch immer so eine Sache. Also
nichts zu verstecken.
Ja, also das ist
eigentlich immer so das, war. Also, aber wir nicht so richtig.
Ich meine, so sollte man auch nicht Musik machen, ne? Ist schon klar. Nach dem Motto, hier kann ich nochmal, aber weil stilistisch, man öffnet doch, man. Es ist halt, das war halt keine reine Gitarrenband mehr, die Band. Auch wenn man sich die Platten, das ist das Interessante, dass die Platte selber doch, auch wie die vorherige, so ein Quartett eigentlich featured. Mit ein paar zusätzlichen Instrumenten, ne? Also wirklich anders als die Platten davor. Und trotzdem wollte man live dann doch eigentlich nicht mehr so spielen.
Naja, es war einfach so eine zusätzliche Klangfarbe. Also Dave, aber als fünfter Mann war eben bei den beiden Platten davor dabei, Ecki eben nicht mehr, aber das allein hat sozusagen so einen anderen Aspekt mit reingebracht. Ich glaube, das ist für live und die Unterhaltsamkeit der Sache, auch für das Auge, dass da also ein bisschen was auf der Bühne ist und so, ja, eigentlich auch eine gute Sache war, dass wenn man mehr Leute waren und wenn man aber jetzt in so einem kleinen Club spielt, auf so einer kleinen Bühne, wenn du in einem Luxor spielst, ja ganz ehrlich, was willst du denn da mit dem fünften Mann? Also das passt ja gar nicht auf die Bühne. Ja? Also ich weiß, im Luxor, wie ich es damals kannte.
Der passt nicht mal durch den Durchgang von der Backstage auf die Bühne. Ja, so wie Ecki mit dem Akkordeon. Ich weiß nicht, wie der da durchgekommen ist.
Wahnsinn. Aber das ist eben dieses Ding, dass man in so einem kleinen Rahmen, auch mit den günstigen Tickets in so einem kleinen Club und so, ist das was anderes. Und man ballert ja auch auf eine ganz andere Weise die Ohren voll der Leute mit dem eigenen Sound. Und in der großen Halle ändert das schon was. Also für die Art von Musik, die wir auch mittlerweile hatten, dieses folkige Ding, weil das war ja bei der Mittelpunkt der Welt schon, dass man sagen konnte, das ist eigentlich, haben wir letztes Mal auch festgestellt, dass es relativ folkig klingt, ja, eigentlich die Platte. Gerade wie sie schon losgeht, so mit Delm Horst und so, dass da natürlich das auch durchaus erwünscht ist, weil du hast zwar recht, Jakob, also das werden wir später noch bei der Platte sehen, wir haben, es klingt etwas dünner oder karger oder so, aber es liegt vor allem daran, dass hier diese Platte nicht so elektrisch ist. Immer da, wo du bist, bin ich nie, sondern dass du auch sehr viele andere Instrumente gespielt hast und den Sound auch sehr viel weniger sozusagen elektrifiziert hast. Und wir also sehr viele so akustische Sachen, Ukulelen, Mandolinen, solche Geschichten.
Wir alle haben ja relativ, wenn man sich das anguckt, kommen wir ja noch zu, wer was gespielt hat. Es sind ja ein Haufen Instrumente, die da unterwegs sind. Und die sollte man jetzt sozusagen reduziert,
Ja, und das war bei der Mittelpunkt der Welt schon so, und aber hier, und da haben wir es eben das eine Mal zu viert gemacht, nach der Platte, um die es heute geht, nach der immer da, wo du bist, bin ich nie, haben wir, hat das erst geändert, das ist dann vielleicht schon mal ein Hinweis darauf, warum es dazu kam. Gut, dann war so, das zwar im Jahr 2005 erschien die Mittelpunkt der Welt, in dem Jahr wurde auch Angela Merkel Bundeskanzler, der erste weibliche Bundeskanzler in Deutschland.
Bundeskanzlerin.
Ja, oder weiblicher Bundeskanzler, ne?
Sternchen.
Naja, der Beruf ist ja kein anderer, wenn es eine Frau macht. Also insofern ist ein weiblicher Bundeskanzler ist ja definitiv, finde ich. Aber gut, sie wurde Bundeskanzlerin.
Das war nicht ernst gemeint. Du kannst es sagen, wie du willst. So, wir sind ja hier unter uns. Das hört doch sonst keiner.
Hört keiner zu. Ne?
Nein, ich finde das eigentlich ganz gut. Das kann man ruhig mal sagen. Also ich würde es so sagen, Beruf ist Bundeskanzler. Ne? Und es ist ja egal, ob es eine Frau oder ein Mann macht. Und wenn es eine Frau macht, kann man das auch betonen. Wenn man sagt, weiblicher Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Aber beides ist möglich. Also ist beides richtig. Du kannst auch eine männliche Person sein.
Als Bundeskanzler?
Nein, aber die Person ist ja weiblich, aber du kannst eine männliche Person sein. Männlich.
Das wirft jetzt Fragen auf.
Ja, aber egal, lass uns nicht darin verstricken.
Besser nicht.
Nur zu zeigen, auch wir sind uns der ganzen Frage, auch der sprachlichen Fragen durchaus bewusst. Wir sind ja auch Podcaster allererster Güte und denken natürlich über nichts anderes nach. Was wir hier also hatten, war Angela Merkel wurde Bundeskanzlerin, dann haben wir generell zweite Hälfte der Nullerjahre, kann man mal sagen, Spotify, iTunes, Spotify wurde gerade gegründet 2006, das hatte noch keine Bedeutung, aber iTunes, dass also Downloads eine größere Rolle spielten, vor allen Dingen aber illegale Downloads, dass also die Umsätze der Plattenindustrie ganz drastisch zurückgingen, was eben dazu führte, dass wir eine goldene Schallplatte für den Mittelpunkt der Welt bekamen, weil wir nur noch 100.000 brauchten.
Kann man nicht sagen, dank Pirate Bay.
Ja, vielleicht, aber wer weiß, wie viele Platten wir verkauft hätten.
Der Typ, der Spotify gemacht hat, hatte der
nicht... Daniel Ek, nein, der war nicht bei Pirate.
Nein, der hatte aber ein anderes Portal, was genau dasselbe war, sogenanntes Tauschportal.
Ja, natürlich, das hatten viele. Kim Schmitz auch.
Letztes war Pirate Bay, glaube ich, Kim Schmitz.
Nee, genau. Kim Schmitz hatte Mega-Upload und so Geschichten.
Na, dann war das der Spotify-Typ, dann hatte der Pirate Bay.
Nein.
Nee?
Nein, der Pirate Bay kam auch aus Schweden, aber das war nicht Daniel Ek. Okay. Das war ein anderer. Aber der iPod war eine große Sache generell, die Vorstellung, dass man eben durch MP3, durch die Datenreduktion wahnsinnig viel Musik auch einmal mit sich rumschleppen konnte, was vorher so auch nicht möglich war. Man kann ja einfach 5000 Songs da drauf laden und so. Also der ganze Umgang mit Musik anfing sich zu ändern. Darauf wollte ich eigentlich eher so hinaus. Also in diesem Fall, dass der ganze Umgang mit Musik, die Sichtweise auf Musik immer körperloser wurde. Was natürlich auch große Vorteile hat für einen Musiker, weil wir letztendlich machen wir ja das nicht, um irgendwas in irgendwelche Kunststoffe reinzuritzen, sondern wir machen das, damit Leute die Musik hören. Denn Musik ist ja an sich eine körperlose Kunst. Also das hat ist so eine zweischneidige Sache, weil gleichzeitig die wirtschaftlichen Probleme, die damit auftauchen, natürlich die Freude darüber, dass es eigentlich mindestens um die reine Musik ging, irgendwie ein bisschen konterkarierte, ne? Und man merkte auch, dass zum Beispiel Musik, fand ich jedenfalls, Musikvideos unbedeutender wurden langsam.
Ja.
Ne? Also indem man ganz viel hörte, auch im iPod und so, war plötzlich dieses ganze Musikfernsehen-Ding und so war irgendwie raus so ein bisschen. Das war so ein, mit den 90er Jahren so ein bisschen da so verschwunden. Ne? Was für uns dann, glaube ich, auch eine große Erleichterung war. Wir fingen an, diese eigene Art, die Dinger zu machen. Mit YouTube kam das später ja wieder richtig hoch. Aber YouTube war ja gerade zum Anfang auch mit dem Aufbau begriffen in der Zeit sich durchzusetzen. Und da kam das dann wieder hoch. Aber das war so einfach, weil YouTube kann es einfach reinstellen.
Genau, das ist nämlich der große Unterschied gewesen. Ja. Also die sogenannte Demokratisierung der Produktionsmittel. Bei YouTube konntest du jeden Trash reinstellen. Das heißt, als Band konntest du einfach einen Plattencover filmen und das reinstellen.
Genau.
Und musstest Video, aber halt so, wie man es mag, wie man es machen will.
Auch unsere lustigen Filmchen, die wir dann immer so machten, die würde ich dann auch einen anderen, also diesen neuen Stil eigentlich, der mit der Sura Beiger Johnny eigentlich angefangen war, dann lange Zeit wieder weg gewesen war. Und dann losging und auch bei diesem Warum sind die Nächte in Berlin jung und schön und so dieses Video, solche Videos, dass wir sowas also einfach dann nur noch gemacht haben. Und das war, glaube ich, auch ein guter Weg. Also das hatte auch eine befreiende Wirkung auf jeden Fall. 2006 fällt euch da, also jetzt gehen wir auf Tournee, ne? Da war denn es kam ja im Herbst 2005 raus, die Platte, da ging ich auf Tournee mit Home of the Lame. Genau. Als Vorgruppe.
Ah, Felix, ja, stimmt.
Felix, ne? Home of the Lame. Und außerdem war 2006 die Fußball-WM in Deutschland, wo die Deutschen die WM nicht gewonnen haben, aber so unglaublich, unfassbar Sekunde, mein Handy klingelt. Das ist natürlich nicht so toll. Ich kann dich später anrufen, so. Also ich weiß nicht, alles voller Deutschland-Fan und so in Berlin immer, ne? Weil war sehr viel Fußballkram und gut, damit auch so Musik. Also die Sportfreunde Stiller wurden da eine ganz große Nummer in der Zeit und so. Also es gab so eine andere. Also wir waren ja immer diese ganze Musik und Indie und so, und plötzlich kam auch von so einer anderen Seite auch so Musikkram. Dieser Weg wird kein leichter sein und so. Also diese ganze Zeit war das, ne?
Sportrock.
Ja, komisch. Das ist, also, ja, ich also das da, klar, am Rande habe ich das auch mitbekommen. Ja,
aber man muss, ich glaube, das ist wichtig, um zu verstehen, also in welche Zeit wir dann auch diese Platte dann gesetzt haben. Also, weil das ist nicht so, ist kein Kommentar zur Zeit. Und es ist auch nicht so, dass man sagen kann, das war jetzt der heiße Scheiß. Also, dass man so eine Art von Musik macht, das war schon ein spezielles Ding von uns. Aber es gab einfach so, es war so eine seltsame, unbestimmte Gemengelage. Es gab nicht so die eine vorherrschende Musik, die so alles beherrschte oder so. Das ganze Popmusik, fand ich, war so total.
Ja? Das stimmt, das ist das Drumherum, aber ich, also mein persönliches Empfinden, was eigentlich all die Platten angeht, die wir gemacht haben, ist, dass wir irgendwann mit der, ich glaube, mit der damals hinterm Mond, dann haben wir uns irgendwie gelöst. Wir haben uns gelöst aus so einem Kontext und nicht nur musikalisch, stilistisch, sondern also ich persönlich kann sagen, auch in der Wahrnehmung von Musik. Das war ein eigener Kosmos, die Elements. Und so habe ich dann auch jede Platte gesehen. Und das, was du beschreibst, ist auch nochmal interessant, weil das ist tatsächlich diese Zeit gewesen und das jetzt auch nochmal so wachzurufen. Aber für mich hatte das keine Relevanz. Also das, was man verfolgte mit den Elements, das war ein ganz eigener Weg. Und immer da guckte man. Und das andere waren so Begleiterscheinungen, dass man so sagte, ja, einzig, woran ich mich erinnere, ist so, und das ist ja heute noch so, dass ich denke, ach, guck mal, da ist ja jemand, da kommt eine LP raus und dann sage ich, ach, guck mal, da ist ja jemand auch noch aus einer Zeit, der ist auch noch da. Aber das meiste eigentlich ist so, es kommt und geht, ne?
Ja, ich meine nicht in dem Sinne, dass ich sagen würde, diese Platten sind so sehr Zeitdokument.
Nee, ich verstehe das schon.
Damit zusammen, dass man sie eigentlich nur damals hören konnte. Das gibt's ja auch. Es gibt ja auch Musik, wo man sagt, gerade bei Hits und so ist das ja oft so, dass sie wirklich in die Zeit passen und später hörst du das an und denkst, okay, da gibt's auch bei Büchern und so. Und das Interessante bei Element of Crime ist, alle diese Platten, die wir gemacht haben, weisen auf eine Weise über ihre Zeit auch hinaus. Aber gleichzeitig sind sie auch Kinder ihrer Zeit. Und selbst dann, wenn sie ganz anders vorgehen als die anderen. Ich denke mal, dass zum Beispiel in der Zeit, in der wir diese Platten gemacht haben, Mittelpunkt der Welt, und hier, immer da, wo du bist, bin ich nie, kamen diese ganzen Antifolker hoch zum Beispiel. Devendra Banhart, Cookie Rossi, Alan Green, Joanna Newsom, Kimya Dawson, diese ganzen Leute, die ganzen Freak-Folk-Geschichten, da war plötzlich, ich meine, warum verkauft so eine Platte sich 100.000 Mal? Innerhalb eines Jahres. Warum kriegt ihr eine goldene Schallplatte ohne Hit? Es war ja kein Hit drauf. Wir hatten kein Radio. Warum ist die Zeit uns so entgegengekommen? Auf eine Weise ist sie das. Mhm. Nicht wegen der Fußball-WM. Das gab's auch. Es gibt immer alles gleichzeitig. Aber es war auch eine Zeit, in der die Ohren für sowas sehr offen waren. Auch die Sache mit der deutschsprachigen Musik und so weiter spielte immer noch eine große Rolle. Hatte sich wahnsinnig viel getan. Auf allen Ebenen. In Hamburg fing diese Grand Hotel von Kleef-Leute an. Also unsere eigenen Kumpels wie T.S. Ullmann mit Tomte, die eben dann ein eigenes Label machten, um diese ganzen Leute nach vorne zu bringen. Genau. Olli Schulz.
Aber du sagst es ja, ne? die Zeit kam uns entgegen. Es war ja nicht so, dass wir geguckt haben, was gibt's denn da noch und dann machen wir jetzt auch mal sowas.
Ja, aber ne? Deshalb ist es eben nicht egal,
Jakob. Ach so, nee, das sage ich auch nicht.
Oder dass man sich daran nicht drum kümmern muss, weil das Problem ist natürlich folgendes, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe ja immer auch diese Interviews geben müssen, also mit einem von euch beiden, vielleicht war es Richard damals gerade oder so. Aber man wurde ja auch darauf angesprochen. Das wurde ja auch in Beziehung, in dem Moment, wo du mit den Medien dich in Beziehung setzt, also überhaupt da beachtet wirst, wird das sowieso immer auch zusammengerührt, ob einem das gefällt oder nicht. Und natürlich hast du völlig recht, wir waren ja nicht die Typen, die sagten, wir machen jetzt auch Freak-Folk oder so, das war ja noch nicht so. Aber dass man...
Nein, Sven, ne? Da bin ich ja ganz bei dir. Ich sage ja nur, es gibt sozusagen diese Betrachtung von außen und die ist, denke ich, auch für so einen Podcast oder eine historische Einordnung total wichtig, ne? Damit man Kontexte sieht. Und auf der anderen Seite sagst du ja selber, da kam uns die Zeit entgegen. Ne? Das ist eigentlich ein schönes Bild für das, was da passiert ist und was vielleicht auch erklärt, warum 100.000 Schallplatten oder
Einheiten verkauft wurden. Ja, jedenfalls auch, glaube ich, vor allem mir, weil ich eigentlich immer sehr stark auf dieses Folkmusik-Ding abgefahren bin. Also das war ja schon mein ständiges Beharren auf diesem Songwriting, 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 was ja auch so ein Folkmusik-Ding irgendwo ist, also so ein Singer-Songwriting-Ding. Dann eben auch, dass man zum Beispiel vom Instrumentarium sehr wenig, also viel weniger elektrisch klingt, als sagen wir mal auch die damals hinterm Mond oder die Psycho oder so. Das war ja nicht nur, weil ich das wollte, sondern ihr habt das ja alles nicht nur mitgemacht, sondern es war ja auch eure Ideen auch und so. Ich möchte hier gerne eine Mandoline spielen oder so. Gleichzeitig war das so. 2003 kam diese June Carter Cash-Platte, diese Johnny Cash-Platten mit dem, wie heißt er noch? Sag schon.
Produzent, ich weiß, dieser Superproduzent, ja, ne, der ja, die ja, besten Johnny, ja, ja,
warum
der.
Sind wir an dem so schlecht mit Namen?
Das wird nicht besser über die Gelegenheit zu haben, beim nächsten Podcast gleich am Anfang nochmal.
Ja, genau.
Wir können uns auch hier Handys daneben legen und das schnell und dann so tun, als ob wir es alles wüssten. Aber wir wissen halt doch dann doch nicht alles.
Rick Rubin. Genau. Ja.
American Sachen, also, Recordings.
Ja, genau, wo diese ganzen akustischen Sachen plötzlich, ne, wo man also diese auch so elektrische Songs eigentlich sozusagen sowas wie Personal Jesus von Depeche Mode mit der akustischen Gitarre spielt und dazu singt, wie es eben Johnny Cash gemacht hat. Das hat uns alles natürlich auch mit beeindruckt. Ich glaube, dass wir nicht ganz so unbeschadet oder unberührt davon waren. Auch in der Anti-Haltung zum Beispiel zu diesem Fußballding oder so, was uns jetzt wirklich nicht interessiert hat, ne?
Also ich kann nur sagen, ich bin da ja mit der Art von Musik aufgewachsen. Das ist das Erste, was ich die ersten 10 Jahre gespielt habe, mehr oder weniger. Ne? Also mit anderen so Folky-Zeug irgendwie zu klampfen, ne? Mit akustischen Instrumenten. Insofern war mir das überhaupt nicht
fremd. Ja, aber fremd, von den ersten 15 Jahren der Elements kann man das nicht sagen, Jakob.
Nee, weil ich natürlich... Also, klar, aber das war, ach so, ja, okay, klar. Nee,
also das ist genau der Punkt. Da hast du nämlich genau das nicht gewollt. Da wolltest du nämlich elektrische Gitarre spielen. Und du bist eigentlich erst um die Jahrtausendwende bist du ja drauf gekommen, mit Mandoline, mit Ukulele, mit allen möglichen, mit Lapsteel-Gitarren und so weiter zu arbeiten. Da hat sich aber was geändert.
Soll ich dir sagen, warum? Ja, warum? Weil ich mit dem anderen Zeug kein Geld verdienen konnte. Weißt du, wir haben es versucht 15 Jahre und das hat einfach nicht geklappt.
Meinst du, das war der Grund?
Ja, ich glaube.
Ich glaube nicht.
Das war ein Witz.
Ach so. Das war ein super Witz. Das war auch, weil der hat ja auch ziemlich gefunkt.
Mit Erklärung zum Nachreichen.
Nein, Jakob, das ist ja nicht, das meine ich ja nicht. Ich meine, was ich meine
ist... Ich habe es verstanden, Sven. Alles klar. Ich habe es verstanden. Ich glaube,
mir fiel das nur jetzt auf, als ich über Zeit dachte. Juno zum Beispiel, der Film... Mit Musik von Kim Jadorsen, der da rauskam, die auch ziemlich, sogar mein Bruder hat den gesehen und hat gesagt, ich finde das super und so. Also wo plötzlich sowas wieder da war, so ein Film, wo du denkst eigentlich an sowas wie Alice's Restaurant oder so sonst, ne? Egal. 2008 kam es dann erstmal dazu, bevor wir die Platte eigentlich produziert haben oder während wir die eigentlich produziert haben, oder? Waren wir da schon zu Gange gewesen? Da kam es doch für die Produktion für den Film von Leander Hausmann. Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe.
Genau.
Ja, da haben wir 7 Titel aufgenommen. Ein paar sind Lieder und drei sind Instrumentals, die, glaube ich, zur überwiegenden Mehrheit von Dave kamen.
Ne? Alle von Dave, glaube ich, oder? Das waren so Ragtime-Geschichten.
Aber auch hier interessant, ne? Robert Zimmermann verweist natürlich auch auf das, was wir gerade gesprochen haben. Ja. Folk, ne? Also voll in der Zeit. Das war eine wirklich schöne Sache, vor allen Dingen, weil wir waren ja alle, also ich hatte schon ein paar Filmmusiken gemacht, Sven, ich glaube, ihr auch, aber was wirklich gut war, ist, dass du, Sven, darauf bestanden hast, das nicht zum Timecode zu machen, was ich ja noch vorgeschlagen hatte, sondern zu sagen, wir lassen einfach ein Video laufen und gucken uns das an und die schneiden dann im Grunde genommen. Wir machen das so wie Pat Garrett Jagd Billy the Kid zum Beispiel oder wie andere berühmte Soundtracks, wo Songs geschrieben werden und dann müssen die das so schneiden, dass das passt. Und das war eine super Idee, weil es die Arbeit zum einen erleichtert hat, aber weil es auch eine Stilistik geprägt hat, wie man diese Art von Filmmusik macht dann dafür. Ne?
Ja, es war eigentlich dieser Traum, ne, dass man Filmmusik macht mit Liedern. Also gibt es so ein paar Beispiele dafür. Also mir fehlt die Reifeprüfung mit den Songs von Simon und Garfunkel. Ja. Die haben das ja auch nicht zu dem Film, vielleicht haben sie auch zu dem Film gemacht, aber die haben einfach so einen Song wie Mrs. Robinson gemacht, ja. Wo es um den, der direkt von dem Film erzählt. Ja, und das ist auch so toll, weil man da kann so Texte schreiben und so. Aber das lässt ja kaum jemand zu. Also Pat Garrett und Billy the Kid wäre auch so ein Fall, Sam Peckinpah, also wo Bob Dylan das gemacht hat. Es gibt so ein paar so, aber Alice's Restaurant, aber gut, das war jetzt eine Verfilmung sozusagen von Arlo Guthries Geschichte da. Insofern war da der Weg kurz, aber dass der Leander das zugelassen hat.
Ja, nicht nur das, der hat ihr habt doch dann in der Mischung selber, also das solltest du erzählen, diese eine Tanzszene?
Ja, das war das Allergeilste. Also er hatte ja diese riesen Tanzszene in der Mitte von der Filmspiel in Hamburg und geht um einen jungen Mann, der von Tom Schilling gespielt, der eine Frau, die deutlich älter ist, als er sich in die verliebt und mit ihr so eine Affäre anfängt und das steht halt immer auf der Kippe, sie hat halt auch einen Sohn und so und alles sehr schwierig und so und geht hin und her. Und da gibt's also so eine Szene, wo so wie so eine Traumszene, wo sie in Planten und Blumen, diesem Buga-Park mitten in Hamburg aus den 70er Jahren oder so, wo es so Wasserfontänen gibt und so. Und dann machen sie so eine riesen Tanzszene mit so choreografiert von, wie heißt er noch?
Und Detlef D. Soest.
Detlef D. Soest, genau.
Und schöner Tanzmusik, ne? Disco-artige Musik dazu.
Zu so einer Disco-artigen Musik. Und, das, und die wirbeln sich da, riesen Tänzergruppe, die sich da so rumwirbeln und so. Und er tanzt mit ihr da zusammen, in der, oder sie mit ihm, tanzen die beiden da so in der Mitte. Und dann haben wir hinterher haben wir einfach das Lied "Ein Hotdog unten am Hafen" oben drauf gelegt und das ging. Das war einfach bloß plötzlich eine ganz andere Welt. Das war, wenn du sowas im Kopfhörer hast, also wenn du mit dem Walkman rumläufst oder mit dem iPod und hast es im Kopfhörer und läufst durch so eine Welt, die und dazu läuft eine ganz andere Musik, wie so unter dieser Unterwassereffekt, den man dann so hat. Und das, also dass diese, dass das viel mehr zur Traumszene wurde dadurch plötzlich, dass die Musik und die komischerweise auch passte, also so vom Rhythmus her, irgendwie schon.
Ich glaube, das, das gibt so den Effekt, dass du im wenn du diese zwei Ebenen hast, die scheinbar nicht passen, dass du im Gehirn alles tust, dass das irgendwie passt.
Um das zusammen
und dann gibst also rhythmisch suchst du diese Stellen, Bewegungen, das müssen dann gar nicht die Schnitte sein, wo du sagst, ah ja, hier ist das rhythmisch, also du denkst das nicht, aber dein Unterbewusstsein sagt, hier ist eine Eins oder da ist ne, Downbeat und so weiter. Und aber das war eine, ich finde, das war eine tolle Show. Und ich bin sicher, bei der Premiere gab es auch gab's überraschte Gesichter, ne? Damit hat man wahrscheinlich nicht gerechnet.
Naja,
wusste ja keiner.
Es ist, aber ich glaube, das Ungewöhnlichste war überhaupt, dass man einfach ganze Lieder zulässt, die für den Film geschrieben sind. Weil, also richtig mit Text auch. Das ist, und das fand ich das Attraktive. Also, dass man einfach das, was in dem Film passiert, einmal sich nicht selber ausdenken müssen, wovon das Lied handelt.
Genau, da sind ja auch so Stücke dabei wie Death Kills, ne, wo du
Death
auch
Kills, genau.
Das 1:1 beschreibst.
Und Robert Zimmermann wundert sich über die
Ballade,
Liebe.
Genau, ja.
Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe. Ist 1:1 einfach die Handlung von dem Film.
Diese Familienbeschreibung.
Ja, und ja so. Genau. Oder Über dir der Mond, was ich glaube, das wertvoll, das tief, das eindrucksvollste Stück ist. Ja. Das haben wir sehr oft auch live gespielt. Und das auch überhaupt bis keine heute. Erklärung.
Genau, wo Leander, glaube ich, noch dann gucken musste, weil er es in der gesamten Länge haben wollte, wo hat er noch Material, was er in den Film einsteigen kann, damit er das Stück komplett
muss einem echt, hat, ne? Das wollte ich so ein Stück, wo man eins einem kalt den Rücken rollt. Muss man echt sagen, ganz bezaubernd da übrigens das Cajon, ne?
Die Kiste.
Die Cajon,
die der
Cajon, das Cajon, ich weiß es nicht. Cajon, keine Ahnung.
Das Cajon, sicherlich.
Die Kiste, auf die man raufhaut. oder wie man sagt, die Pest der Zehnerjahre eigentlich. Da warst du mal ganz weit vorne. Aber dass die da wahnsinnig gut klingt und wahnsinnig tief. Diese, weißt du, diese, das ist eine ganz tolle Aufnahme auch. Und es hat auch live immer sehr gut funktioniert. Death Kills als Stück für dieses Computerspiel, weil der ist Computerspielentwickler und die machen so ein Ego-Shooter-Spiel. Und das hat viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Und uns eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis eingebracht.
Genau, das war ja was, ne?
Den wir aber nicht bekamen.
Nee, aber die Party war okay.
Ja, wir haben den zweiten Platz haben wir gemacht, ne?
Ja,
aber the winner takes it all.
Ja, aber dafür wurden wir dann, wenn wir wollten, Mitglieder in die Deutsche Filmakademie aufgenommen. Ich habe das dann in einem Jahr wieder abgegeben.
Ja, ich habe es ein bisschen länger gemacht, habe es dann auch wieder abgegeben.
Weil ich dachte dann,
ist doch nicht meine Welt.
Ja, ich dachte dann auch, ich kriege immer diese E-Mails und so und dachte dann so, nee, ich habe mich ja gar nichts damit zu tun. Und da habe ich dann hingeschrieben, dass ich austreten will. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn und so. Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn du jetzt einmal ein paar Mal angeln gehst, dann gehst du ja auch nicht gleich in den Verband der Hochseefischer. Also da gibt ja keinen Sinn. Ne? Also, die haben ja ganz andere Probleme, als wenn du alle Jubeljahre mal ein bisschen was mit Film zu tun hast. Ne?
Ja, was interessant war, ist, ich habe mit jemandem dann irgendwie danach noch gesprochen, der in der Jury saß und der sagte dann zu mir, ach so, die habt ihr extra für einen Film geschrieben.
Ja, ja.
Ach so.
Deswegen war klar,
warum. Ein Hotdog unten am Hafen und dann so.
Da gab es Leute, die wussten gar nicht, dass das eine wirkliche Filmmusik war. Die dachten, das sind irgendwie. Und naja.
Naja, die haben wahrscheinlich dann auch den Film eher nicht gesehen, würde ich mal denken.
Oder? In der Kiste liegen, ich weiß nicht, 80 Filme jedes Jahr.
Ja, aber vielleicht ist es auch so eine tiefe Liebe zur Band, dass man uns dann einfach nominiert hat. Das ist auch eine nette Sache. Die Party fand ich durchwachsen. Was ich schwierig fand, war, dass sie da keinen Service hatten, sondern man sollte sich die Getränke aus dem Kühlschrank rausnehmen.
Ja, aber das war die Zeit, wo kein Geld mehr da war. Das wurde dann das Jahr darauf und das Jahr wiederum darauf, das wurde dann immer kein Sponsor, es wurde dann. Aber ey, lass uns nicht über die Filmindustrie reden.
Ja, aber das muss man sagen. Kurzer Vergleich, ich würde schon sagen, Echo Post, Echo Park. Party, deutscher Film, deutscher Musikpreis, ja, Post Echo Party, rauschende Räumen. Feste, Menschen rennen rum mit Canapés auf riesen Tabletts und jetzt stopfen sie jedem im Mund, man kriegt von allen Seiten Getränke gereicht und dann gehst du zum deutschen Filmfest, wo sie sagen so, hier, super Glamour, deutscher Film.
Wo ist der Kühlschrank?
Da muss der Kühlschrank, und dann nimmst du dir da so einen Scheiß raus.
Ja, das war eine, schon schwach. Das eine ist freie Wirtschaft und das andere subventioniert.
Die einen, die Musiker haben ihr Geld immer selbst verdient.
Ja.
Ja, und das ist halt auch der Punkt, das mal im Zusammenhang der auch damals entstehenden Urheberrechtsdebatte war das ein wichtiger Punkt. Wir, dass die eine der wenigen nicht subventionierten Künste. Ne?
Also, gut, ist auch, liegt natürlich auch daran, dass es die teuerste Kunstform ist, ne? Film.
Ja, sicher, aber auch, also weißt du, dann mit Maybach vorfahren und dann sich beschweren, dass ja auch. Ja, aber echt, ne? Mit Maybach wohl mal vorgefahren.
Ja, ne? Die große Hose, die will man. Die dicke Hose hat man halt überall, ne?
Das Beste war, dass sie sich dann in der Rede beschwert hatten, dass der Hauptsponsor VW oder was nur noch die Hälfte dazu zahlen würde. Hat VW gesagt, okay, jetzt reicht's. Jetzt haben wir jetzt geben wir überhaupt kein Geld mehr. Wenn man jetzt also schon beleidigt wird, war nur noch, also nee, ne? Also,
aber wir sind ja alle im Filmgeschäft ein bisschen geblieben.
Ja, das danach, Filmgeschäft, ne? Ist ja auch toll. Ich hab's ja auch lieb, Jakob. Aber man muss schon mal sagen, also Glamour, also, finde ich, stell mir anders vor, ne? Also. Okay, dann kam es also zur Produktion von, kam die Finanzkrise und dann kam es zur Produktion von Immer da, wo du bist, bin ich nie.
Da gab es noch zwei Sachen. Ihr habt Contact High gemacht, ihr beiden, den Soundtrack?
Nee, wir haben nur ein Lied gemacht.
Drei Lieder? Feuersalamander, du hast Don Bogart.
Feuersalamander hat Richard gemacht.
Ach ja, stimmt, ja. Feuersalamander ist von mir. Hat
Richard gemacht.
Don Bogart haben wir zusammen im Tritonus gemacht.
Der Joint haben wir zusammen im Tritonus aufgenommen, ja. für Contact
High. Aber sonst keins mehr. Ach doch, noch dieses Lied vom Contact High.
Genau,
das Lied vom Contact High.
Mit dem Michael Ostrowski und dem...
Genau, die mussten hinterher noch singen.
Dann. Das hatten die aber geschrieben. Also der Dings hatte den Text geschrieben, der Glavogga hatte den Text geschrieben und ich sollte das vertonen.
Genau.
Und dann mussten die das einsingen.
Und so, das genau, wir hatten erst das Playback gemacht in Tritonus und die mussten dann später noch singen.
Genau, und ich habe zur selben Zeit irgendwie Dorfpunks, Verfilmung von Rocco Schamonis Film, wo Lars Jessen die Regie gemacht hat, da habe ich ein bisschen Musik zugemacht.
Genau, und ich habe noch einen Roman rausgebracht 2008, Der kleine Bruder. Ja. Kam auch noch raus.
Also war ganz schön was los.
Ja, ja. Und die Finanzkrise war 2008. Zackabum. Alter Schwede.
Abwrackprämie. Habt ihr Geld verloren?
Abwrackprämie beim Kauf neuer Autos. Wie geil ist das? Ich habe mir auch kein neues Auto gekauft.
Nee, ich auch nicht.
aber ich glaube, 2008 fing wir schon wieder an, ne? Langsam mit der Produktion von der nächsten Platte.
Mhm. Ich glaube, wir waren so spielfreudig nach diesem Robert Zimmermann-Ding, genau, dass wir gleich gesagt haben, lass einfach weitermachen.
Glaube ich auch, ja. Und wir haben das eigentlich genau wieder so aufgenommen wie die Platte davor, ne? Nämlich, indem wir 6 Sessions auf 4 Tage gemacht haben,
ja.
Wo wir also bei jeder Session 2 Songs gemacht haben. Und bei jeder Session eben auch dann die Songs von der Session davor nochmal über, also so, ne, 6 kurze Sessions und dann eine von 7 oder 10, 8, 9, 10 Tagen am Ende.
Ne, ja.
Und damit hatten wir dann aber auch schon wieder 34 Tage, aber eben auf eine sehr lange Zeit verteilt.
Ja.
Auf ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr verteilt. Und das war natürlich geil, weil wir alle sehr entspannt waren. Und dann sind wir nach Nashville gefahren. Alle vier. Dave war sowieso ja immer in Nashville. Also zum Mixen bei Roger Moutinho. Im Blackbird Studio.
Noch eine ganz kurze Frage. Dieses Konzert in der Burg in Wien, im Burgtheater, war das danach?
Das war danach.
Das war danach, ne?
Das war, glaube ich, 2013, 12?
11.
11?
11 war das. Ja, 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 richtig.
Ja.
Genau, da waren wir im Blackbird, in Blackbird Studios.
Blackbird Studio, ja, Nashville. Das war geil.
Das war Manager von Garth Brooks, der das aufgebaut hat, der sehr viel Geld verdient hat.
Er war aber auch der Ehemann von Faith Hill.
War er auch.
Die ich gar nicht kannte, die aber in Amerika größer ist als Gott irgendwie. Die
so jetzt
irgendwie
kennt man sie hier.
Drei Milliarden Planeten.
Ja, genau. Das war ein ganz interessanter Aspekt, dass wir da gingen ja Leute ein und aus und dann dieses hier Riesenstar hat, wie gesagt, 3 Milliarden Platten irgendwie verkauft und wir so, hä, wer ist das? Und um dann festzustellen, was ja klar ist, dass es einen amerikanischen Markt gibt, der halt nicht weltweit verkauft. Und der ist so groß, der amerikanische Markt, dass wie gesagt, größer als Gott, war sehr nett übrigens. Ne?
Ja.
Und es gab was ganz Kurioses, der hatte alles an Instrumenten wohl gekauft, was man so kaufen kann. Wirklich alles. Also man, wortwörtlich alles. Und bei einer Führung durch das Gelände, durch die Gebäude, da hieß es immer, ja, das ist der Raum mit den Gitarren. Und dann war das so ein Raum, so der das konnte man sich gar nicht vorstellen. Das war eine Lagerhalle. Und dann gingst du weiter und dann gucktest du so nach links und dann war da halt so eine 12-Spur, 2 Zoll, alles klar. Und dann ist hier ist der mit den Drums und hier. Und wenn man dann sagte, sag mal, habt ihr eine Martin D36, Holy, also der Holy Grail der Martin-Gitarren, sagt die nur, welche? Ja, nicht eine, sondern welche halt, ne? Und so ging das die ganze Zeit. Aber als dann Dave wirklich sich mal einen Bass ausgeborgt hat, Precision oder irgendwas, ein 68er Fender Bass, der klang so tot, weil das ist natürlich das Problem, wenn du die alle lagerst und die spielst, dann verlieren die ihren Klang. Es ist Holz. Ja,
das ist, also das ist das Dilemma. Warum diese Stradivaris und so, die ja, weil da kostet 81 Millionen oder was,
müssen gespielt werden.
Die gehören ja eigentlich in der Regel immer Banken oder Investoren, weil das sonst kann sich das überhaupt niemand leisten. Aber die müssen dann immer einen finden, der das Ding die ganze Zeit spielt, weil sonst wird das irgendwie
zu Holz. Ja, so
und dann gehen die so Stipendien, loben die Stipendien aus, kriegt dann so ein Nachwuchsgeiger für ein Jahr so eine Stradivari.
Ja, das ist, was Roger auch sagte. Er sagte, anstatt den Markt leer zu kaufen, ne, sollte man die Instrumente doch den jungen Musikern, also wie schade, ne? Das Zeug steht da drin und verrottet.
Du, das ist ja wie mit allem. Ich meine, die hatten ja diese Zahlung da liegen, Gitarre-Aficionado. Für mich war das Porno. Das war Gitarren-Porno. Das waren einfach so Typen, die, also ich Rechtsanwälte, die sich auch eine Harley Davidson kaufen und damit am Samstagnachmittag, um den Spielersee zu knattern, weißt du, die kaufen sich dann so eine Gitarre. Wollen die auch gar nicht spielen, hängen sie sich an die Wand.
Ins Wohnzimmer.
Ich sage hier, ich habe mir eine Gibson Les Paul von 1951 gekauft und so. Ja, die ist irgendwie 15.000 Euro wert. Und das ist so Gitarre-Aficionado, das war natürlich so ein Pornokram.
Und ja, aber hier war es ja immerhin so, dass es für die Kunden war, dass sie sagten, ich möchte eine sowieso, habt ihr die da? Und wenn die dann aber nicht klingt, weil die nur rumsteht, das ist natürlich.
Ja, vielleicht war es auch einfach nur, man darf nicht vergessen, das ist ja trotzdem alles auch Massenware auf eine Weise. Man muss die wahrscheinlich auch einfach, meine Gitarre steht auch manchmal sehr lange im Lager, weil wir nicht spielen oder so. Man muss die dann schon mal eine Woche einspielen, also eine Woche vorher eigentlich nehmen und dann einspielen, dann geht es meist wieder.
Aber da
war die Ware wahrscheinlich nicht machbar. Aber da werden sie natürlich, so ein paar Warmspieler gehabt hätten, die die Gitarren wärmten. Aber es war ja mit allem so. Ich meine, die hatten ja 8 oder 9 verschiedene Studios. Mit dazugehörigen Hallen und Räumen und allem. Und alle waren verschieden designt. Bei jedem Studio hatten sie einen Nebenraum, wo nur 19 Zoll und sonst wie Effektgeräte, so Hardware war einfach so. Und die ältesten, tollsten Gitarren, Mikrofonvorverstärker.
Genau, es gab eine Werkstatt, in der saßen 3 Leute, die haben nur Gear, also nur Effektgeräte, die gebraucht werden in den Studios, repariert. Jeden Tag.
Ja.
Es gab 2 Räume, das war faszinierend. Das eine war ein Hallraum. Also ein richtiger Hallraum, so wie man früher Hall erzeugt hat, mit einem Lautsprecher und einem Mikrofon. Da hat man die Sachen durchgeschickt und hat es erneut aufgenommen.
Ja.
Den Raum konnte man, und dann gab es einen Echoraum und diesen Echoraum, da konnte man die Decke runter und hochfahren und dadurch verschiedene Arten von Echos erzeugen. Also damit du sozusagen analoges, ein wirklich echtes Echo hast und
tolle,
nicht Maschinenecho. Also
die hatten auch wirklich tolle Sachen. Da war auch zum Beispiel so die U47-Mikrofone. Echte kostet 8.000-9.000 Euro, wenn du Glück hast, kriegst du es dafür. So Röhrenmikrofone, so alte, die auch nicht mehr hergestellt werden. Sag ich, habt ihr so eins eigentlich auch? Weil ich muss irgendwie einsingen irgendwas, muss ich normal singen. Beim Mix, kommt ja manchmal vor. Sag ich, ja, kein Problem, ich zieh nur an dem Stuhl so eine Schublade auf, da waren 9 so Dinger drin.
Ja, alles war so, alles.
Das war so, wie, weißt du, so stehst vor so einem super überfüllten Kühlschrank, weißt du, wo du anfangen sollst.
Aber ist das nicht, das ist ja letztendlich, ist es nicht die Idee von Amerika, also ich weiß noch, als wir in Amerika waren vor langer Zeit und ich das erste Mal in den Supermarkt ging, und ich dachte, was ist das? Das gibt's doch gar nicht.
Ja, ne?
Diese Malls auch und so. Also insofern, es ist Amerika und da ist halt von allem Think Big, ne?
Ja, aber die haben auch, man muss auch mal sagen, die sind aber auch anders drauf. Wenn in Deutschland alle immer schon sagten und anfingen, ihre 2-Zoll-Bandmaschinen zu verschrotten, nach dem Motto, wir sind doch modern, wir haben doch jetzt Festplatten, brauchen wir doch keine Bandmaschinen mehr, haben die gesagt, seid ihr irre? Die haben die nämlich dann alle aufgekauft und haben gesagt, seid ihr irre? Seid ihr bescheuert? Was Besseres gibt's nicht? Also für bestimmte Zwecke. Die haben immer gesagt, okay, das ist für diesen Zweck gut. Die haben auch einfach viel mehr davon verstanden oft, muss man auch mal sagen. Also es gibt auch in Europa sehr, sehr gute Studios, aber man muss sagen, in Amerika hatten sie immer schon so eine, wie soll ich sagen, andere Haltung dazu, zu den Dingen. Ja, genau. Nicht so verbohrt nach dem Motto, nee, jetzt gibt's irgendwie Harddisk-Recording, jetzt machen wir das nicht mehr. Oder
ja,
so,
aber da gibt's halt auch ein gutes Beispiel dafür, wie konsequent die im Umgang mit den Sachen waren. Nämlich, also Nashville ist ja der Platz, wo die Musiker, die da vor Ort sind, sind wahnsinnig gute Musiker. Ja. Muss man einfach sagen. Also traditionell, ne, über Jahrzehnte hinweg. Und jetzt haben die also eine Country-Platte da aufgenommen mit besagter, wie ist sie?
Faith Hill.
Mit Faith Hill. Und dann kam, die haben auf Pro Tools aufgenommen und sie hatten einen Pro Tools Editor, also jemand, der die Aufnahmen schnitt. Und dann kam der Editor zum Feierabend raus und sagte, und Roger sprach ihn an und sagte, na, wie war's? Ja, wir haben aufgenommen, ich habe alles geschnitten. Und dann sagte Drums, ja, klar, alles geschnitten, alles. Und das im Hinblick darauf, dass diese Musiker so tight und so gut spielen, dass du die eigentlich nicht steinen musst. Aber für diese Art von Sound, ne, dieses, dass alles in einem Platz ist, wird halt alles geschnitten. Und am Schluss fragte Roger, ja, aber auch die Stimme? Und er sagte, na klar.
Ja, aber das ist halt...
Toter kann eine Musik eigentlich nicht mehr sein, aber das ist genau, diese Art von Produkt war ja gewünscht. Ne?
Ja, aber insofern genau das ist konsequent, so funktioniert, ne? Ja, viele Popmusikproduktionen hier auch.
Ja, also die Idee war ja vom Schneiden, war ja immer, dass wenn Leute nicht ganz so gut spielen, dass man die entsprechend hinschneidet. Ne? Da ist es aber so, dass sie so gut spielen, dass auch das eigentlich nicht ausreicht. Sie werden, ist ein Format, das ist eine Idee von Musik, die nichts mehr damit zu tun hat, ob jemand falsch oder richtig spielt, sondern einfach nur, dass die Sachen an einem entsprechenden Platz sind in der Musik.
Muss auch sagen, dass das Nashville natürlich von den großen Musikstädten, also New York, kann man sagen, Nashville auf LA, sicher auch die konservativstste ist und die Schlagerrestigste. Also was hier so die Foliehead-Parade der Volksmusik ist, ist letztendlich Country-Musik in den USA. Wenn du da in die Grand Ole Opry gehst, es ist der Wahnsinn. Also ich war da einmal drin, ich hätte mich gewünscht zu Florian Silbereisen, weil da wär's progressiver lustiger gewesen, ganz ehrlich, ohne Scheiß, das war wirklich grauenhaft. Und man muss auch mal eins sagen, dass auch die Geschichte von Nashville ist natürlich auch zweifelhaft. Ich habe in Memphis, aber als ich die Sun Studio Tour mir mal angeguckt habe, da hat er erzählt, dass sie zum Beispiel das Johnny Cash unter anderem deshalb diese perkussive Gitarre entwickelt hat, mit dem Dollarschein dazwischen, weil man in Nashville mit dem Schlagzeug nicht auftreten durfte, als er noch jung war.
Genau, es gehört
weil Schlagzeug ist schwarze Musik und das wollen wir hier nicht haben. Also das ist
Aber Nashville hat sich ja extrem verändert. Ja. Der Zuzug in den letzten 10 Jahren, also aus New York, aus allen möglichen
Schon länger, seit 30 Jahren, 40 Jahren. Aber der entscheidende Punkt ist der, dass sowieso, man denkt immer bei Nashville nur an Musik, wo wir gerade dabei sind. Also ich habe mal Roger mal gefragt, er hat gesagt, der wichtigste Wirtschaftszweig in Nashville ist Bibeldrucken. Die drucken die Bibeln für die ganzen USA. Nashville, das ist ein unfassbar großes Geschäft.
Gut,
das zweite große Ding ist Krankenhäuser und das dritte ist Universitäten. Damit machen die eigentlich ihr Geld. Okay. Und ganz viele Studenten machen auch sehr viel Indie-Rock natürlich und darum gibt's auch in Nashville einen ganzen Layer sozusagen von so einer Indie-Geschichte, die unter diesem ganzen Mainstream da drunter ist. Also unter den Blackbird Studios dieser Welt. Wobei man sagen, fand das schon geil, die Blackbird Studios, wie diese 3-4 Typen, die da immer in diesem Office hingen und einfach so, was willst du? Ja, kein Problem. Und dann liefen die los. Und so. Das war schon geil. Das einfach mal gesehen zu haben, der Besitzer kommt mit einem Ferrari oder was vor und macht einen Burnout vorne vor dem Büro.
Nur
um mal zu zeigen, was geht.
Das war schon
irgendwie stark.
Ja, aber das war schon unterhaltsam.
Ja. Gewohnt hatten wir im Sheraton Hotel, wo man über ganz Nashville gucken konnte von ganz oben. Ich aber immer sehr schwindelig wurde, wenn ich aus dem Fahrstuhl kam.
25. Weil man
so in der Mitte so runter gucken konnte. War furchtbar. Und dann Fido's ist der große Frühstückstipp für Nashville, würde ich mal sagen. So ein Frühstückscafé in Hillsborough, was auch das schönste Viertel von Nashville ist. Naja gut, und das war's auch schon. Also zum Thema Nashville, da waren wir jedenfalls zu dritt. Also wir waren alle vier mit Dave zusammen. Ja. Dave war ja eh immer da. Ne? Und das war fand ich auch gut. Und das fand ich, hat auch Spaß gemacht. Und gut, dann war die Platte fertig. Und wir haben dann bei der Vettler Musik gespielt, bevor sie rauskam noch, oder?
Auf dem Ohrplatz, ne?
Auf dem, nein.
Da waren im,
das waren wir auf
Sretzky-Ecke.
Kollwitz.
Ach ja, alles verstopft, die ganzen Straßen, genau. Ich kam kaum dahin.
Dieses Video zu Immer da, wo du bist, bin ich nie. da kann man das sehen.
Ja.
Da ist erst ist ein Teil von diesem Fest von Kleef-Geschichte, wo wir unterwegs waren, und vom Zeltmusikfestival in Freiburg. Und dann gibt's aber einen Teil, wo diese ganzen Kids auf den Schultern der Eltern und so, das war schon geil. Das ist so mal so ein Hauch von Straßenmusik, aber wirklich im ganz großen Stil, da im Prenzlauer Berg, ne? Bei der Vetteler Musik. Das war nett, dass die uns haben spielen lassen, muss ich schon sagen. Ja. Und
das war ein ziemlich durchschlagender Erfolg. Die Straßen bis dahin waren voll mit Menschen.
Das war echt geil. Ja, war irgendwie absehbar, oder?
Siehst du, der Jakob
hat du hast gewusst, ich nicht. Ich bin nur fünf Minuten vorher losgegangen.
Der Jakob wohnt ja auch in der Ecke, die grüßen ihn da immer. Ne?
Ja, die sind sehr dezent, die Leute. Wirklich sehr dezent.
Ja, ja. Und dann kam die Platte raus im September. Dann hatten wir eine sehr gute Idee. Also erstmal Folgendes passierte. Ich habe dafür plädiert, dass weil Christian Komorowski, der Geiger, auch alleine, als Geiger alleine, wegen dieses folkigen Touches bei der Sache, eine große Rolle gespielt hat auf der Platte, dafür plädiert, dass wir einen fünften Mann, also Christian Komorowski, mitnehmen.
Mitnehmen, live.
Ne? Als Geiger. Mhm. Und dann, das ging schon, der war schon dabei, als wir eine Radiotournee gemacht haben, eine Radiokonzerttournee, direkt um die Veröffentlichung der Platte herum. Ich glaube, es muss auch im September gewesen sein, weil es gibt dazu einen Blog von mir. Ich habe damals viel gebloggt auf Anraten der Plattenfirma, weil es war damals gerade modern, das war noch vor Facebook groß und so, habe ich gebloggt und da gibt's also noch was drüber. Und Jackie Eldorado war Tourmanager, legendärer Tourmanager. Genau. Mal sagen. Ja.
War das die, war das erste Mal, dass wir diese Radiokonzerte im Vorfeld gemacht haben?
Ja, ja, genau.
Genau, das war das erste Mal. Das war ja eine ziemlich gute Idee, die ja dann auch Schule machte, ne?
Ja, kann ich nur jedem empfehlen eigentlich, ne? Also muss man echt mal sagen, also wenn man nicht im Radio gespielt wird, sondern im Tagesprogramm oder so, aber es gibt doch eigentlich eine ganz tolle Infrastruktur von Konzertsälen und ganz tollen Leuten, Tontechnikern
und allem. Absolut. Und so. Und du wirst halt richtig getrailert, ne? Ja, und so oft wirst du... Also vor allem, wenn du wenig im Radio gespielt wirst, die sind froh, dass sie mal was so ein Event haben, den sie dann auch featuren können. Und du wirst im Vorfeld halt ordentlich gespielt, weil sie auf die Sendung natürlich hinweisen.
Ne? Ja, aber auch einfach diese Freude, dass dieses traditionelle Radio-Ding, das Live-Radio-Konzert. Ja,
also, früher mal
also damals hat, redeten alle nur noch über. Es ging los mit MySpace damals gerade. Das war sozusagen die große MySpace-Zeit. Wenn sich da, das war der heißeste Scheiß. Oh, wer MySpace nicht hat, ist schon so gut wie tot als Musiker. Ja, der wird ja gar nichts mehr. Und wir haben sozusagen als Gegenmodell einfach den altmodischsten Kram von allem gemacht, der aber am allertollsten war, nämlich diese Radiokonzerte. Mit diesen Tontechnikern, die da echt wussten, wie das geht, als einem gemerkt haben, hier zack, zack und so. Das war herrlich, ja. Radio Bremen waren wir waren im Saarländischen Rundfunk, im WDR 2.
NDR.
NDR, wo haben wir denn da gespielt?
Oh, boah, haben wir nicht in Hamburg in irgendeinem...
Im Funkhaus nicht. Ich meine WDR 2, da waren wir in Wuppertal in der Börse, oder?
Ich hatte mal mein Dings gestern bei den Fotos, bei den Devotionalien, habe ich irgendein Hamburg-Konzert, habe ich da Papiere drüber gefunden. Also irgendwann haben wir für ein NDR mal gespielt.
Ja,
also, ich bin mir nicht sicher, ob das im Laufe dieser...
Aber Saarländischer Rundfunk war dabei, kann auch sein. Ja. Saarländischer Rundfunk war dabei, dass die waren auf so einem komischen Berg da in Saarbrücken, muss man so Serpentinen hochfahren, war schon im Grün irgendwie.
Ja.
Das war schon stark. Also das war eine gute Idee gewesen. Und das war alles mit Christian Komorowski und der ist für die gesamten 4 Jahre, die zwischen dieser und der nächsten Platte waren, auch dabei geblieben. Mhm. Und das passte auch meiner Ansicht nach sehr gut zu der Platte, weil das dadurch auch dieses folkige Ding nochmal so zusätzlich im Sound sich zeigte. Und ja, weil ich auch fand, dass das auch eine Erleichterung war, nicht nur zu viert zu sein auf der Tournee. Weil ich glaube, dass das dass man die zum Beispiel so ein Lied wie Deborah Müller, ne, wo er dann auf der Geige diese Gitarre gespielt hat und so diesen Rhythmus macht und so, ne, und eben auch als zweite Stimme für die Trompete war das für mich auch sehr dankbar, weil ja diese viele von diesen mexikanischen Trompeten ja immer diese zweite Stimme hatten, ne.
Stimmt, bei Deborah Müller gibt's hinten diese instrumentale Abwechslung von Mandoline, Harp, Trompeten und dann Como. Und die gehen zuerst so nacheinander und dann so ineinander. Wie so ein Zopf.
Und dann hatten wir, dann waren wir auf Tournee im 2010 dann, ne? Ja, genau. 2010 waren wir auf Tournee und das war, hatten wir als Vorgruppe Florian Horvath. Mit Kirik Kwam. Hast du da auch schon mitgespielt,
Richie? Ich habe da mitgespielt auf dem Cajon. Die haben dann, wir haben dann eine akustische Sause vorneweg gemacht.
Ja, genau.
Ich habe auf der Kiste gesessen und habe mit Kirre und Flo, war da noch wer? Und
der Mike war noch da, ne?
Aus
Zell am See.
Genau.
Ja. Geil.
Ja, so haben wir das Vorprogramm gespielt.
Ja. Du hast nämlich nicht deinen Drum gespielt, sondern hast Cajon gespielt.
Ja, vor das Drum gesetzt aufs Cajon und so und mit den anderen da vorne gesessen. Jeden Abend zweimal gespielt.
Ja, geil. Florian Horvath, ganz toller Künstler, muss man sagen. Hatte damals gerade seine Platte raus, wie hieß er noch? Speak to Me Now, ne?
Speak to Me Now, die haben wir auch zusammen gemacht beim Gerald im
Österreich,
Studio.
Ja. Ist im Augenblick als The Big Howard unterwegs, hatten wir auch neulich mal wieder da, ne? Ja, und nach einem Jahr kriegen wir eine goldene Schallplatte. So, Party an der Spree.
Das hat uns gut gefallen.
Ja. Ja, sollten wir dann vielleicht einfach mal, wenn man merkt schon...
Es dünnt aus, aber wir haben ja noch die Tracklist.
Wir sollten mal die Tracks, also wenn man zur Produktion noch mal was sagen kann, wir haben es halt im Tritonus aufgenommen und da war dieser Rico Spitzner war Assistent, ne?
Genau, Gerd hat aufgenommen, Gerd Krüger.
Ja, und ja, das, was du sagtest, Jakob, ne, hier, was wir, wer alles was gespielt hat, ne? Sehr viel.
Genau.
Du und Dave, ihr wart im Ukulele-Frenzy irgendwie. Ihr hattet so, Dave lag immer hinten auf dem Sofa und hatte die Ukulele irgendwie auf dem Bauch.
Genau, und dann, die Ukulele ist ja super für dieses, was Dave immer das Motoring nennt, ne? Also, oder so Hidden Tracks, ne? Also versteckte Instrumente, die, keine Ahnung, 16. spielen und dadurch so eine Art Motor erzeugen, nehmen, aber nicht genau, das hört man nicht. Man merkt nur, der Track, der kriegt so ein. Eine gewisse Leichtigkeit plötzlich oder sozusagen. Ich glaube, auf der, ich habe ja auch noch mal überlegt, was war, ich bin hier mit Melodica vermerkt, das ist tatsächlich bei Immer da, wo du bist, bin ich nie, möchte man kaum vermuten, so wie das Stück klingt, aber seine Melodica drauf ist. Ne? Ja, Kopf aus dem Fenster. Erstes Stück, klare Ansage.
Ja, das ist ja so ein Gaga-Text, ne? Aber, ja. Aber dazu aber so ein Bodilli-Rhythmus, aber kommt als so ein Folksong daher, so ein bisschen. Mhm. Also ist so eine seltsame Melange aus Folksong und so einem bluesigen Akzent eigentlich, ne? Also es und
dann die E-Gitarre auch so eigentlich eine Kindermelodie, ne? Da, 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 ne? So, also Janky Doodle went to town, ne? Oder sowas in der Art.
Ja, der Text ist ein bisschen gaga, finde ich aber eigentlich ganz gut, also auch so ein bisschen kaputt und finde ich also auch ein guter Öffner für die Platte. Das war nicht falsch, den da vorne zu tun. Hat aber auch ein paar Leute erstaunt, was ist denn mit denen los und so. Also ich glaube, das war auch das, was damals mal Internisten dazu brachte, zu sagen, was ist denn das jetzt hier für eine Platte?
Ja, am Ende denke ich immer nur an dich. Eigentlich der zweite geheime Hit auf eine Art.
Nee, das tatsächlich ist es ja. Also das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich habe mir ja die Streaming-Zahlen angeguckt. Der ist mittlerweile ist das dabei, Delmenhorst zu überholen. Ja, das ist bei den Element of Crime Fans irgendwie ein riesen
der Hit.
Vielleicht ist er aber auch auf irgendwelchen Playlists, von denen wo wir nichts von wissen und wird da ganz viel von Leuten gehört, die entdecken die Band darüber. Aber das Stück, ist bei den Leuten unfassbar beliebt. Hätten wir damals nicht gedacht, glaube ich. Ne? Also war schwierig, also war gar nicht so einfach, fand ich, da den richtigen Groove zu finden und so für das ganze Gitarrengezubbel. Aber als Stück natürlich, und ich glaube, wir haben auch gar kein Video dazu gemacht oder sowas. Ne? Das war kein Videostück. Mm-mm, mm-mm. Immer da, wo du bist, bin ich nie, war die Single. Ne?
Ja, ich weiß noch, dass es gab auch eine ganz kleine Geschichte, dass nach dem zweiten Refrain der Solo-Teil, dass ich dich gefragt habe, Sven, ich weiß jetzt nicht genau, was, weil ich hatte vorher schon eine Slide, so eine Lap-Steel drauf gespielt und so, und dann dachte ich, ich wusste nicht genau, was spiele ich da jetzt drauf, und dann habe ich dich gefragt, und dann meinte ich, Jakob, mach doch mal so wie in den 80ern, diese Knitteltypen von Knitting Factory da, aus New York, wie die so, die grätschen da einfach so rein, und das war das Solo, und das war ein Solo, wo ich rübergegangen bin und einfach spontan gespielt habe. Direkt, ohne mir groß zu überlegen.
Kein Kopfhörer aufgesetzt zur Musik.
Das wäre es gewesen. Und wie bei Brian Eno, ne? Die Leute in der Kabine sitzen und sagen, okay, spiel mal ein. Nee, spiel mal.
Ja, aber nee. Wo ist denn der Kopfhörer? Nein, du brauchst keinen.
Ja, und dann hat er so random Zeug drauf.
Ja. Dave dann mit Ecky Busch.
Genau. Das war in dem Fall nicht, aber es war eine gute Idee von dir, Sven, als Orientierung. Mach doch mal sowas. Ja, bei so einem Bruch in dem Ganzen.
Solo kann heute die ganze Welt singen.
Die ganze Welt singt das.
Ja, die ganze Welt singt das morgens zum Frühstück. Das ist ein total schönes Solo. Super.
Deborah Müller, oh, eigentlich auch ein trauriges Stück, ne?
Ja, aber auch stark, ja, aber also auch sehr romantisch. Traurig. Ja, aber auch romantisch, also so nach dem Motto so, ja, das Leben ist schwer, aber komm, hier ziehen wir es durch, ja? Das ist schon irgendwie, aber es ist ein starkes Stück.
Es fängt klein an und entwickelt sich, das finde ich toll. Ja, es ist irgendwie, es ist wie ein Kind. Zuerst ist es ein Baby und dann strampelt es mit den Beinen und auf einmal steht es auf und läuft los, habe ich gestern gedacht. Und hinten ist dann alles mit Mandolinen, Harp und Trompeten, Dings und Como.
Ja, diese Harp-Geschichte.
Ja, die Harp ist sehr schön. Die Harp, also mich erinnert das halt an Martin Böttcher, ne, der diese tollen Winnetou. Das ist wieder so ein Moment, wo das auch so durchscheint. Ja. Ne?
Und dann Mexiko-Trompeten da so da ba ba da ba ba ba. Ja, schon geil. Also das ist, da merkt es, auf dieser Platte ist viel Spielfreude. Mhm. Und das tut er auch gut. Also das, ich finde auch, dass zum Beispiel dieses, also es ist, und es ist trotz alledem, ich meine, guck mal, Jakob, was du allein da spielst, ich meine, du hast hier Gitarre, Lapsteel, Mandoline, Ukulele, Melodika, ja. Richard Papik, Schlagzeug, Percussion, Mundharmonika. Percussion ist ja an sich schon die ganze Welt, ja. David Young, Bass, Gitarre, Ukulele, Sven, also wir haben sehr viel aus uns selber geschöpft, ja. Also so, Sven, Gesang, Gitarre, Trompete, Orgel, Klavier. Also sehr viel so unter uns eigentlich gemacht.
Sind auch außer den Streichern sind keine großen Gäste mehr.
Ja, sonst Como hat halt fünf Stücke, ne? Como hat, also Christian Komorowski hat fünf Stücke, ja, und hat durchaus ganz klar seinen Abdruck hinterlassen auf der Platte. Und die Streicher haben drei andere, also du hast, was das betrifft, was also Streichinstrumente betrifft, ist da schon sehr viel da, aber es ist nicht so, dass man es wieder, das drückt das an die Wand oder das mulmt das voll, sondern das ist schon ganz gut gesetzt. Ecky Busch hat drei Stücke und dann gibt's noch die beiden, den Chorgesang bei Weißer Hai, aber
und ein bisschen bei Immer da, wo du bist, bin ich nie. Ne?
Ganz du hast mit der Trompete, glaube ich, selber so Gebläsesätze imitiert, indem du runtergepitcht hast und so. Wo waren das eine? Das habe ich gestern noch in Mondlosen Nächten, glaube ich.
Stimmt, wir haben überhaupt keine Bläsersätze.
Das hörte sich nämlich hier hinten, hörte sich nach einem schönen Bläsersatz an und das ist mir gestern auch wieder eingefallen, dass du das alles selber gemacht hast.
Wir haben überhaupt keine Bläsersection zusammengestellt diesmal. Nee. Da war niemand. Nee. Kein Posaunist, kein Saxophonist, gar nichts.
Das ist Sven mit den verschiedensten Trompeten.
Das ist aber dieses folkige Ding, würde ich auch mal sagen. Das, ja. Da kommt das auch her. Jetzt fällt mir das erst wie Schuppen von den Augen. Also was da auch den... Weil es ist ja so, gerade diese Platten, Mittelpunkt der Welt, immer da, wo du bist, bin ich, die Lieblingsfarben und Tiere. Wenn man das oberflächlich betrachtet, das haben auch viele Leute uns öfter ja mal gesagt bei Interviews und so. Also für mich ist sie genau wie die letzte und so. Das kann man so sehen. Das kann man so sehen. Wie man auch sagt, Knödel mit Soße ist immer dasselbe. Aber das stimmt nicht. Weil natürlich kann das auch jedes Mal total anders schmecken. Man kann ganz andere Aspekte haben. Also man geht da eigentlich und das fällt mir jetzt auch erst auf. Wir haben hier tatsächlich überhaupt keine Bläsersection gehabt.
Nee, aber du hast trotzdem, es gibt hier sowas wie einen Satz bei In mondlosen Nächten, aber da kommen wir ja noch hin. Da hört man auf einmal 3, 4, 5 Bläser auch so ganz tiefe nebeneinander. Habe ich gestern gedacht, wie war das?
Ja, stimmt, so ein Bläserchor.
Und da hast du was gepitcht, da hast du was getrickst.
Einen runtergepitcht, ja. Also wir haben den Track hochgepitcht und ich habe dazu gespielt und dann wurde das alles zusammen runtergepitcht.
Sehr schöner Effekt und man hört das überhaupt nicht. Es hört sich an wie Gebläse einfach.
Ja, Kevin Karin, was ja eigentlich ein Rip-Off ist, habe ich aber erst gemerkt, als es fertig war, von einem Stück von dir, durch diese absteigende, diese Halbtonschritte in D-Dur. Und zwar ist das, das alles kommt mit.
Ja.
Aber auch mit dem auch Dur, in der subdominante Dur Moll, ne, und dann wieder zurück.
Ja, aber
und,
ist auch schön.
Und dann haben wir überlegt, was machen wir, damit es nicht genauso klingt.
Gut, aber wir haben jetzt auch, selber kannst du auch von I Started the Joke sagen, aber auch zum Beispiel Michaela sagt hat das ja auch, ne, also es gibt ja viele solche Lieder. Das ist, und Michel Mabel, glaube ich, auch.
Und die haben wir, genau, hier, wir haben eine recht leicht psychedelische Version, die wird dann live sehr punkig, ne, das hat irgendwie nicht gefunzt so richtig. Und ja, dein Vorschlag war dann, das irgendwie ein bisschen so Bierzelt-Atmosphäre, ein bisschen ruppiger zu spielen.
Ja, ne? Also das, um das also ein bisschen so die Leute einfacher zu machen, da mitzugehen. Aber ich muss sagen, ich fand die Version, war auch überrascht, weil es ist ja oft so, dass wir die Sachen live spielen und dann natürlich unsere eigenen Platten nie wieder hören. Und wenn wir die jetzt wieder hören, stellen wir fest, okay, wir haben es ja damals viel langsamer aufgenommen, als wir später dann gespielt haben. Warum haben wir das irgendwie schneller gespielt? Aber ich glaube, beides ist richtig, weil ich finde es irgendwie, da hat das sowas, das rumpelt so ein bisschen. Das finde ich irgendwie eigentlich ganz schön, ja.
Totaler
Kontrast. Also so ein bisschen so der Mensch als beschädigte Ware, weißt du, so dass du ein bisschen um die Ecke kommst. So. Dass das Bier in meiner Hand alkoholfrei ist und so, also dieser ganze Kram, ja. Das passt eigentlich ganz gut.
Ja, das sind wirklich sehr, sehr witziger Text, ne? Also bisschen marxische Systemkritik ist ja alles,
ja, alles super, drin,
alles, ja. Wirklich alles drin, ja.
Also. Aber es gibt auch einen Club in Berlin, der heißt Birgit und Bier, ne? Aber der ist nach uns benannt. Also diesmal ist es die richtige Reihenfolge. Der ist nach uns benannt. Und ich war da neulich mal bei irgendeiner in der Sache von den Grünen und dann waren nur die Kinder von den Besitzern da. Die haben da gearbeitet, ihre Eltern konnten nicht und so. Und ihren Eltern tut das so leid, dass sie nicht können, weil sie werden so große Element of Crime Fans. Und jetzt wäre ich doch da und ob ich da eben was für die aufschreiben können. Das war total rührend. Ja. Und das Birgit und Bier. Ne? Dann, einer kommt weiter.
Das ist ein Klassiker von Richard. Ne? Diese Akkordfolgen, das macht eigentlich nur Richard. Sowas, ne?
Und diese Pausen, diese vielen dann.
Also,
das ist ein schönes Stück, das ist gut. Und das ist auch, was ich auch mag, diese Art von Stücken von uns, die wir immer wieder haben, die so sehr leise sind. Sowas wie Ofen aus Glas. Mhm. Einer kommt weiter, so Stücke, wo du auch eben, wo du sagst, diese Pausen hast, wo du denkst, also schon weißes Papier ist viel, viel lauter als das. Weißt du, was ich meine? Also absolut, das hat eher was mit leise sein zu tun. Warte auf mich zum Beispiel live auch, ist auch so ein Stück, was man sehr leise spielen muss und so. Dieses auch, das ist total schön. Und dann diese sparsame, aber dann diese komischen Trompeten und, aber generell, das Stück ist sehr, was hat was sehr Besonderes.
Verschlafen, so, mondsüchtig irgendwie, nicht real irgendwie. Ja, ist wie so ein Traum.
Wie so ein ganz besonderer Schatz irgendwie, den man so hat, ne? So, der so da so zwischen aufkommt.
Komisches Ding.
Ja, und dann immer da, wo du bist, bin ich nie, ist der große Südstaaten-Rocker.
New Orleans.
Da wird mal gezeigt, was wo der Südstaaten-Rockhammer hängt, oder? Das ist schon gut. Also das war, hat glaube ich auch viele Leute überrascht, ne? Und trotzdem wirkt es nicht rockig, also nicht rock-rock-mäßig. Auch das hat diesen Folk-Charme. Mhm. Weil wegen der Instrumentierung sicher auch, das hat eben auch diese akustische Gitarre da drin, die das eigentlich, die man sonst vielleicht mit der elektrischen spielen würde, aber als Rhythmusgitarre.
Ja.
Und generell diese Luftigkeit, die das trotz alledem hat. Ne? Ja,
und dann halt eine.
Also, Bottleneck, ne, ganz stark.
Auch die Idee, eine Melodika da reinzuspielen. Keine Ahnung.
Tipp. Genau. Du spielst diese genau. Und-Akkorde, ne, spielst du immer. Und das macht eigentlich diesen Südstaaten-Rock, diese Atmosphäre davon aus, finde ich.
Ja, aber nur, sonst wäre das nur rhythmisch. Aber von der.
Hast du das die ganze Zeit durchgespielt?
Ja, ich spiele die ganze Zeit durch.
Diese andere würden das einfach dann loopen, ne? Aber da wir ja nicht mit Klick spielen, können wir das ja
nochmal vergessen. Können wir das nicht loopen.
Ja, aber es ist doch schön, dass man auch so fleißig ist. Also so ein Hauch von Manufaktur.
Ja, das geht ja für alle Instrumente. Richard wird ja auch nicht aufhören.
Nee,
mit der Hi-Hat oder mit der Rhythmusgitarre. Ja,
andere Bands machen zwei Takte spielen und der Rest wird durchgeloopt. Ne?
Ja, dafür haben die dann mehr Zeit für andere Sachen.
Und können sich auf den Sound mehr verlassen, dass er immer gleich ist. Weil das so wichtig ist. Keine Ahnung. Popmusik halt. Nichts für uns. Aber immer da, wo du bist, bin ich nie auch ganz klar von Dave eingebracht bei dem Lied. Ich glaube, die Idee war von mir, aber der Dave hat diesen komischen Break an, der
das Boots are
made.
Genau.
Die Boots are made for walking. Also so, einfach mal so richtig brutal geklaut, ne? Also so einfach so, das nehme ich mir jetzt irgendwie. Das finde ich auch wieder gut. Ja, also ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es justiziabel ist, aber das ist sowas von dermaßen offensichtlich geklaut. Das ist ja wie geil.
Und jetzt, wo man es auch nochmal sagt. Das ist ganz, das ist offensichtlicher geht's dann kaum.
Naja,
bis dato konnten wir es noch leugnen.
Es gilt das alte,
jetzt ist es raus,
ja, in die Welt. Aber, das gilt über das alte Diktum von Uwe Bauer. Ne? Du bist lieber gut geklaut als schlecht selbst ausgedacht. Und das muss man auch mal sagen. Das war unser erster Produzent und der hat immer recht gehabt. So, bitte bleib bei mir. Ja, das sind alle diese ganzen Stücke. Die sind echt, die haben echt, also... Kann man, haben wir jederzeit wieder gespielt,
haben
immer
wir,
ja. Und immer wieder, ne?
Ja. Bittersüße Ballade, die kam mir immer sehr amerikanisch irgendwie vor. Da habe ich gedacht, dass...
Ja, sie hat auch was davon.
Sehr die ganze Platte hat so einen Amerikaner-Charme. Ne? So, also könntest du echt unter Amerikaner irgendwie so ein... Also die, was man immer dann auch mit Folk und so bezeichnen kann, ist letztendlich immer so dieses amerikanische Ding irgendwie damit reinbringen. Ne?
Tolle Instrumentalparts.
Das Wort Spargelkönigin auch mal untergebracht.
Ja, und das ist ja eins der wenigen Lieder, die live genau, glaube ich, an dieser Stelle eine Publikumsreaktion nicht provozieren, sondern die erzeugt haben. Ne?
Ja, ja,
das ist
sehr
eins oft, der wenigen Stücke, oft, ja. Wo in einem Stück selber ein Applaus kommt und
das hat aber man, nur, wenn du schön Gitarre spielst.
Nee, das ist, wenn Sven diese entsprechenden Textzeilen
singt. Sag mal, der Spargelkönig, ja, das war eine Zeit lang ja. So, aber irgendwann habe ich dann gedacht, ja, wieso passiert das nicht mehr? Also das ist immer das immer bei solchen Sachen, ne? Wenn man damit rechnet, dann passiert
nicht mehr so was. Nee. Die Handbewegung, ne? Jetzt aber.
Die Handbewegung kann ich gar nicht machen, weil ich ja Gitarre spiele.
Ja, mit dem Kopf so.
Ja, weiß ja auch nicht, aber wir sind ja keine Animateure auf der Bühne. Ne? Nee. Auch mal ganz klar sagen, gibt es ja auch also verschiedene Möglichkeiten in der Rockmusik. Wir haben nie Animation gemacht. Ne?
Wir mussten Klatschen. Uns aufs Spiel konzentrieren. Wir hatten nicht die...
Das konnten wir nicht.
Von Anfang an nicht den Nerv dazu. Und später
hast du wieder so einen Witz von ihm? Oder?
Nein, das meine ich
gar nicht. Hättest du das eigentlich gern gemacht, aber musstest dich so sehr auf das Spiel konzentrieren?
Nee, das nicht, sondern ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil ich ganz ehrlich gesagt, ich musste mich immer sehr konzentrieren. Und ich hatte das Gefühl, alle anderen konzentrieren sich auch so. Aber es war natürlich, gleichzeitig war es aber auch so, dass man immer das Gefühl hatte, das ist jetzt voll abgeschmackt, das passte ja gar nicht. Also es war klar, dass man in den 18, aber ich muss sagen, wenn es von selber kommt, ne, und dann ist eher das, was du gerade gesagt hast, wenn es von selber kommt, dann entsteht so ein Gefühl von, ach, das ist aber schön. Und wenn es dann aber nicht mehr ist, dann denkt man, ah, da ist meine Falle getappt.
Was ein Ditte. Ne?
Genau.
Ich glaube, wir kamen Ditte. Einfach aus diesen, ja, vor allem kamen wir einfach aus von vornherein. Ich hatte mich sonst vielleicht auch gar nicht getraut, Rock zu Musik zu machen. Wir kamen ja aus so einer Zeit, Punk, Post-Punk, so New Wave, wo man das auch echt nicht machte.
Ist
und weil man das auch, ich bin ja nicht im Club Med hier, ich bin ja kein Animateur im Club Med, hätte ich dann immer gesagt. Ich weiß noch, wie Leute mir das aber damals vorwarfen, weil auch dieser Talking Heads Film, Stop Making Sense, hat er viel Unheil bewirkt, obwohl er ja nicht ganz toll ist. Aber ich dachte, warum tanzt du denn nicht auf der Bühne? Ich so, weißt du, und also diese ganze Welt, diese Art von Show.
Aber es ist interessant, dass du gerade diese Band nennst, weil ich weiß noch, ich war geflasht von dem Film und der Platte und jetzt muss ich sagen, im Rückblick mag ich die Sachen, die davor sind, lieber. Ich mag lieber dieses Zurückgenommen, dieses etwas Ernste, dieses komische, und ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt und es ist immer noch faszinierend, ist immer noch toll, ja. Aber Talking Heads sind eigentlich für mich diese verschrobenen, nerdigen Typen. Das war
das ist
der Name schon, Talking Heads. Ne? Und plötzlich waren die so eine Tanzband so.
Ja, das war, weil was für ein Film halt auch dann sein musste und so und ja, du hast völlig recht. Die Musik wurde natürlich überhaupt nicht schlechter, aber dieses Ding plötzlich, man soll auf der Bühne tanzen. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und ich habe zum Beispiel in meinem ganzen Bühnendasein als Sänger noch nie das Mikrofon in die Hand genommen und vom Ständer gemacht. Ich habe mich einmal. Das wird da gesungen, wo das Mikrofon ist. Und das Mikrofon ist immer an diesem Ständer. Das hat auch keinen Galgen, mit dem man verbiegen kann. Da kommt nur Kummer von. Und das ist, glaube ich, auch diese Art von Purismus. Die gilt aber für uns alle. Du machst ja auch keinen Duckwalk, Jakob, und du steigst auch nicht auf die Monitorboxen und ich kletter nicht in die Traversen und Richie steht nicht zwischendurch auf und segelt irgendwie nach oben hin ein.
Ich erinnere mich nicht mehr, hatten wir nicht im ersten Podcast schon darüber geredet, wie das war, als der Gitarrist, den wir dabei hatten bei der ersten Tournee mit...
Nee, hatten wir nicht.
Wie der da nach vorne sprang und das war ein für alle Mal. Ja. Ich kann mir das noch ganz dürren Worten kurz erklären, ein Stück, was nicht zum Ende kam und es entstand so eine Lücke und das Stück lief von selber und irgendwie kam es nicht zu Ende und Uwe spielte Schlagzeug, guckte nicht auf, wir wollten es beenden und der Gitarrist, den wir nur da
sah seine Chance.
Das erste Konzert sah seine Chance, sprang nach vorne und machte genau das, was wir
nicht wollten
und danach spielten wir dann zu
das Bühnen, das Publikum weiter.
Mal. Ja, und das, aber das war auch das
Bühnen-Erinnerung. Ja, das war, ich glaube, dass das jetzt auch was ist, was man dann einfach so lange machen muss, bis die Leute auch verstehen, dass es da echt um was anderes geht. Dass eben auch, weil, was ich, selbst der kleinste Kopfnicken genauso dieselbe Bedeutung haben kann. Weißt du, was ich meine? Weil natürlich ist es ja gar nicht wahr. Wir stehen ja nicht da wie Schaufensterpuppen oder so. Das ist so nur, dass wir unsere eigene Art, also wie in allem anderen ja auch, mit dem Sound, mit der, ne, allem, mit der Art von Songs, die wir haben und so, dass man seine eigene Art hat, die Sache auf die Bühne zu bringen. Dass es einem überhaupt nicht hilfreich ist, zu gucken, was die anderen machen.
Ne? Das fand ich immer das Tolle an dieser Band.
Ja, dass man, ja, und das ist aber die einzige Möglichkeit, wie wir auch überhaupt über die Runden kommen konnten, weil ich hätte nicht gewusst, also ich hätte das nicht gekonnt und mit dem Tanzen, und wenn das jemand von mir gewollt hätte, hätte ich gehen müssen. Also, weil es wäre, ich kann das nicht.
Hey Leute, beim nächsten Lied brauchen wir eure Hände.
Ja. Ja. Und das ist völlig in Ordnung.
Und da ging es nicht zu sagen, aber ohne uns. Also.
Ja, das ist für uns nicht so. In mondlosen Nächten.
Da weiß ich noch, brauchen wir eure Hände, wie geil. Ja, das ist echt stark. Ja, geil. In mondlosen Nächten, das ist ein nerdiges Stück.
Was, ja, weil das beim Proben hat man das immer gemerkt, dass Einsätze nicht richtig, eigentlich ein schönes Stück, aber irgendwie bei den Proben dafür, also danach, war das immer ein schwieriges Stück.
Ja, das ging eigentlich ganz gut, solange Kumo damals immer dabei war, weil die hat auch diese eine Dio-I-O-I-O-I und so Sachen, und hat das auseinandergegriffen. Wo er nicht mehr da ist, man müsste vielleicht mal auf Saxophon übertragen oder so, aber das ist im Grunde genommen so ein Stück, das muss man üben. Das ist einfach, das ist im Ablauf sehr streng, da gibt's auch keine, es ist relativ schnell und es gibt da kein Mut zur Lücke bei dem Stück. Das kann man nicht irgendwie kompensieren, wenn man da was verhaut. Also, das ist so ein Stück, wo man üben muss. Und viele, da muss man sagen, wir wollen.
Die Akkorde, die Akkordfolgen, ja, vor allem in dem C-Teil, ne? Mhm. Nicht ohne, ja.
Tiefes Harp-Solo. Dave hatte mir damals eine brasilianische Harp mitgebracht, einen riesen Backstein. Und der ging so tief runter nach links. So tiefe Töne habe ich noch niemals bei irgendeiner Mundharmonika. Und da ist auch hier ein kleines Solo, ein Harp-Solo, was ganz tief
anfängt. Ja, das ist ganz toll. Ja, das ist super. Genau. Ja. Dazu die Frage. Wir bekamen eine Leserzuschrift von, eine Hörerzuschrift von TSU. TSU aus B oder H, je nachdem. Der wollte wissen, wo der Richard Papik gelernt hat, so toll Mundharmonika zu spielen.
Bei Leander Hausmann, der ist ja der beste Mundharmonikaspieler Deutschlands, habe ich in der einen Radio 1 Sendung gehört, die ihr zusammen gemacht habt.
Ja, aber wo hast du es gelernt?
Ach, das hast du dir gemerkt. Das kommt jetzt hoch, ja, dass ich da nicht gesagt habe, nein, der Beste ist Richard Papik.
Ich habe jetzt zum ersten Mal diese Sendung überhaupt.
Lass mich mal beim Podcast, in diesem Podcast mal eins behaupten. Ja, ganz klar. Richard Papik ist der beste Mundharmonikaspieler Deutschlands.
Nee, also das fing so an mit der Mundharmonika. Wir hatten zu Hause schon immer so ein paar Orff'sche Instrumentarien rumliegen zu Hause. Ich hatte drei Geschwister. Und eigentlich immer, wenn ich nervte und Mutti was zu tun hatte, dann drückte die mir eine Mundharmonika in die Hand und sagte, geh spielen. Und dann ging ich in den Garten und setzte mich auf die Schaukel und spielte. Und nach 3 Jahren wusste ich, wo die Töne liegen einfach.
Nach 3 Jahren schon.
Ja, aber das klingt nach einem guten Rezept. Also das ist geil. Für euch da draußen, die ihr Kinder habt. Ne?
Ja. Schickt sie raus.
Geht raus, lasst die Kinder raus und spielen. Ja.
Unter Monika.
Nee, das ist schon
stark. Keine Blockflöte bitte, ja. Nur unter Monika.
Nee, es ist auch mal, ich weiß ja, im Grunde genommen würde ich auch mal irgendwann das Gipfeltreffen mal zwischen dir und der anderen, wenn wir dann zusammen Mundharmonika mal spielen.
Also ich fand das ja so toll. Ich fand das ja so toll im Burgtheater. Da hat er ja bei diesem Robert Zimmermann Stück, sollte er ja das Harpsolo spielen. Und da hat er ja dann auch an der richtigen Stelle angefangen, aber er wollte dann nicht mehr aufhören. Er hat ja dann überhaupt nicht mehr aufgehört. Er hat ja durch alles durchgespielt. Bis zum Schluss, selbst als der Schlussakkord verklungen war, machte er noch einen letzten Piep in sein Ding.
Das ist ein großer Moment. Und an seiner Stelle hätte ich mir das auch nicht entgehen lassen. Das hätte ich voll ausgeklappt.
Nein, aber das interpretiert er falsch. Das ist immer so bei dir, Anja. Ich habe damals hier High Alarm am Müggelsee die Musik mit ihm ja zusammen gemacht. Ja. Und immer, wenn ich in dem Moment, wo Leander in die Kabine ging, sagt, fang doch in der zweiten Strophe an. Hat er da angefangen und dann
sofort.
Ich habe überhaupt keine Möglichkeit mehr wieder aufzuhören. Und das ist ja natürlich auch von einer, wie soll ich sagen, eigentlich charmanten Konsequenz. Der weiße Hai. Ja, zwei Kinder im Chor. Ich mochte das immer schon gern, wenn Kinder mitsingen. Es gab irgend so ein Lied, von irgendeiner Hamburger Band, wo so Kinder mitsangen und was ich so bezaubernd fand, dachte ich mir, der Weiße Hai ist doch jetzt auch mal so ein bisschen so ein Stück so Weihnachten, vor, so nach Weihnachten, so diese, so der Winter hört nicht auf, es nervt und so, eigentlich so ein Kinderlied. Und dann wollte ich eigentlich, dass diese Kinder da mitsingen. Und das ist meine Tochter und ihre Freunde, die waren damals, welches Jahr schreiben wir?
Ziemlich klein, 2009, da waren die
da noch. Da waren die neun Jahre alt, ja.
Richtige acht, Kinder, richtige alt, Kinderstimmen ja. Sind das dann noch.
Ja. Also ich fand's gut. Ich weiß nicht, ob euch das auch so begeistert hat. Ich bin nicht ganz sicher.
Mich hat's begeistert. Toller Quatsch habe ich hier stehen. Bei toller Saal. Quatsch, ja. Lagerfeuergitarre, Jack verzerrt, Kinderchor, toller Quatsch, toller Text.
Ja, das ist auch, wenn man, ich fand auch immer, das Lied ist ja wirklich auch so ein bisschen Pendant zu Kopf aus dem Fenster, auch so ein Gaga-Stück, so ein bisschen, ne?
Ich liebe ja Gaga.
Ja, ist doch gut. Euro- und Markstück, das ist das letzte Stück auf der Platte. Ne?
Das ist ein Währungsliebeslied.
Ja, es geht eigentlich zurück, also die Idee geht eigentlich zurück auf ein Bild, das der Künstler 4000, der Hamburger Trash-Künstler, oder wie soll ich sagen, Hamburger Künstler 4000 gemalt hat. Da ging es um das 5-Mark-Stück. Er hat so eine Serie, das 5-Mark-Stück. Okay. Er hat dann so Beine und Ärmchen und so. Und dann gibt es irgendwann auch ein Bild, das heißt, Euro- und 5-Mark-Stück haben sich sehr lieb. Und dann schütteln die beiden sich so die Hände. Ja.
Liebeslied.
Genau. Und das fand ich irgendwie, das ist auch das, hat diese Gaga, da kommt auch die Teletubby-Familie drin vor. Ich habe damals viel Teletubbies auch geguckt, aus naheliegenden Gründen. Beat Anlieger hat mich mal besucht in der Zeit irgendwann. Der, aus der Schweiz kam der zu Besuch in Berlin und der kannte die, das war ein paar Jahre vorher, da war die Alex noch ganz klein und der kannte die Teletubbies nicht.
Das war ganz schön
abgefahren. Und der Alex guckte die Teletubbies und setzte sich daneben, sagte, oh, das war aus einer VHS-Kassette. Oh, das ist Wahnsinn. Und dann gucken die zusammen die Teletubbies und eine Folge nach der nächsten. Und dann machen sie nochmal. Und ich zeige dir mal diese kleinen Filme in der Mitte so, wo irgend so ein Kram passiert, Kinder tanzen oder so. Und dann sagen die Teletubbies, wenn der vorbei ist, immer normal, und dann wird er normal gezeigt. Ja, so für zwei, eigentlich so Fernsehen für Dreijährige, ist total geil. Genial. Und ich so, Wahnsinn. Das ist ja alles so bunt, weißt du, und diese Kaninchen und so. Und das ist, davon handelt das so ein bisschen, ja. Aber es ist im Ganzen doch, muss ich sagen, das ist eine sehr gelungene Platte, oder?
Super Platte, Spielfreude, klingt sehr toll wieder. Und ja, ich glaube, dadurch, dass wir vorher diese Filmmusik gemacht haben und einfach Lust hatten, gleich weiterzumachen, diese Spielfreude, die hört man. Ich finde, die hört man hier die ganze Platte über. Dass gerade eine Zeit war, wo das Musizieren zusammen echt Spaß gemacht hat.
Was machst du, Jakob?
Ja, schöne Platte geworden. Und irgendwie auch eigenartig. Die ist irgendwie, als ich die jetzt gehört habe, habe ich gedacht, irgendwie ist die schräg. Das ist so, also schon das erste Stück, das ist so, als ob so, eigentlich stimmt alles, alles ist am richtigen Platz, aber als ob man so ein, wir hatten mal so einen Autounfall, ne, wo das Auto dann auf der Seite lag, ne, bei einer Tour. Und das Auto sah aus, als ob es völlig in Ordnung ist, aber es war in sich halt leicht verzogen, minimal nur. Es ging nicht mehr auf die Seite. Und das war also als, aber so ein positiver Effekt. Alles ist so, gibt so eine Wiedererkennung der Sachen stilistisch und diese Melodien und so. Und trotzdem hatte ich gestern beim Hören dachte ich so, die ist irgendwie so leicht, hat so eine leichte Schieflage. Es ist sehr sympathisch,
so ein Hau,
dass
so ein
sie
Hau weg, ne?
Ja, dass sie nicht, also und es liegt natürlich an auch der Art, wie wir produzieren, dass wir halt nicht mit Klick, dass die Sachen schneller und langsamer werden dürfen, dass sie auch tonal, dass auch mal was leicht schief sein darf. Also diese Freiheit, die die Musik haben sollte,
und all tolle, ihren
guten Aspekten da auch zum Tragen kommt.
Bei der tolle Platte. Texte, die teilweise mit der Musik ja, diese, auch total kontrastieren. Also
genau, dieses Verrückte auch, ne, der die ganzen Geschichten, die da erzählt werden, ja, also es sind ja auch eigenartige Geschichten, also einer kommt weiter, ne, welche Bilder du bemühst, um, die entschlüsseln sich auch nicht, ganz viele Sachen und das ist halt schön, dadurch bleibt immer etwas, bleiben so Fragezeichen in dem Ganzen und das ist eigentlich, was ich sehr liebe, im Spiel wie auch in den Texten, ne.
Ach, das hast du schön gesagt.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Platte, egal, ob das jetzt so gemeint gewesen ist, glaube ich, die passt sehr stark einfach in die Zeit. Also wenn ich mir überlege, diese ganzen Anti, also das ist jetzt die folkigste Platte, die wir je gemacht haben, das ist mal sicher. Und das ist, wenn ich mir diese ganzen Anti-Folk, Freak-Folk, New-Folk-Geschichten aus der Zeit anhöre und sehe, was so passiert, ist diese Platte, da reiht sich da sehr, sehr gut ein. Und sie ist vielleicht auch fast, obwohl immer da, wo du bist, bin ich nie drauf ist, das vielleicht rockigste Stück, was wir jemals geschrieben haben, Ja, es ist eigentlich die unrockigste Platte, die wir jemals gemacht haben. Richtig so ein Folk-Ding irgendwie. Und auch deshalb zum Beispiel auch ganz anders als die Platte davor und danach. Die Platte davor hat auch ein bisschen was, die danach, wie ich finde, wird sich zeigen, dass sie noch mal ganz andere Aspekte auch hat. Was ich hier auch noch mal sagen möchte, was wir hier auch haben, ist, wir haben halt vorne mal wieder ein Cover mit dem Bild von der Band drauf. Das war also im Gegensatz zum Mittelpunkt der Welt. Was wir auch haben, ist eben auch ein Team hier, eigentlich Charlotte Goldhammer mit dem Foto und Rieke Weiger mit der Typo und der Grafik dieser Platte, das wir danach auch öfter benutzt haben. Also mit dem wir öfter gearbeitet haben, weil das auch eigentlich für uns die Sache einfacher macht.
Ja,
weil die uns verstehen, muss man einfach mal sagen. Wenn du Rieke Weiger sagst hier oder Charlotte Goldhammer die Fotos macht, dann wirst du dann immer finden, dass du... Also ich sehe da die Band eher drin wieder als in all den anderen Fotos, die wir vorher immer gemacht haben. Nee, außer vielleicht bei Benno Krehan, wobei Benno Krehan auch sehr ähnlich gearbeitet hat wie Charlotte. Nämlich in der Sache dann doch auf eine Weise zu inszenieren, die Band, aber so, dass man nicht das Gefühl hat, dass es inszeniert ist. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und Rieke ist, was Typo betrifft und Grafik und so, ist eigentlich auch immer so eine ziemliche Bank. Ja.
Genau, dann hatten wir... wir haben ein paar schöne Coverversionen aufgenommen. Storms Are on the Ocean haben wir aufgenommen. Aber wir haben eine so Limited Edition Singles gehabt mit Blaumeise Yvonne. Ne, was auch cool ist. Andreas Dorau. Geschrieben der Text von Wolfgang Müller, Tödliche Doris.
Ja,
ne?
Ja.
Wir hatten Le Vent nous portera von Noir Désir gecovert. Und wir hatten, das wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht erinnert dran, Getretener Quark. Ein Stück, auf einer iTunes-Download-EP irgendwie war. Ja. Also neben Last Christmas von Wham, aber vor allen Dingen und Leise Riese der Schnee hatten wir auch, aber Getretener Quark, ne? Haben wir das jemals live gespielt?
Nee, war es auch nicht so gut. Also das habe ich so zusammengeschustert. Das ist nicht so gut. Also ja, muss man mal sagen, man kann ja nicht immer nur Glanzmomente haben. Das ist einfach ein bisschen flach. Das bringt nichts. Das ist so Nachricht angekommen nach zwei Zeilen eigentlich. Also danke. Ja, also das ist nicht sehr viel Tiefe. Ne?
Aber Blaumeise Yvonne ist natürlich schon ziemlich cool, ne? So ein Andreas Dorau.
Das war schon gut, ja. Schon cool. Wir sind dann danach auf Tournee gegangen. Florian Horvath. Ja. Und das. Die Platte war eben so, da war auch vom Erfolg her, also wie gesagt, vom Verkauf her, zack, ne, nach einem Jahr war die Gold und so, also das war schon, das traf auch einen Nerv in der Zeit und das war schon irgendwie eine gute Sache.
Ja, und vielleicht ist mir eben ein bisschen untergegangen, aber wir haben ja durch diese, dadurch, dass wir Leise rieselt der Schnee und Last Christmas aufgenommen haben von Wham, haben wir tatsächlich zum ersten Mal so Weihnachtsgeschäft richtig nach dem Motto, jetzt mal eine Weihnachtssingle. Und Leise rieselt der Schnee ist eine, wir haben ja geguckt, welche Weihnachtslieder gehen überhaupt, welche können wir überhaupt adaptieren. Und das ist ein Stück, wo man was sehr leicht fiel zu adaptieren, aber vor allen Dingen, wo ich dachte, da merkt man, aus was sich amerikanische Folk und Rockmusik eigentlich auch speist. Sie speist sich halt aus der europäischen Kultur im weitesten Sinne. Und dazu gehören diese Lieder halt auch. Ne? Also die Verwandtschaft war so offensichtlich, als man das anfing zu spielen und merkte, das kann man in so ein Gewand, also kann dem so ein Gewand geben.
Das einzige war, hohe Tannenbaum und so hätte ich nicht gesehen, dass wir das covern. Aber bei dem ging es vielleicht auch wegen des Dreiertakts. Weil wir ja auch, das ist ja auch für uns ein wichtiges Ding, dass wir diese Songs in diesen Dreiertakten eigentlich machen. Das hatte einfach wenig, bei dieser Platte komischerweise wenig, oder? Kopf aus dem Fenster, Deborah Müller,
Kaffee und Karin.
Euro und Markstück ist auch ein Dreiertakt. Ja.
Hier stimmt. Nur die beiden.
Ja, also wenig Dreiertakte.
Ja.
Aber trotzdem, das wäre ja immer so unser Brot und Butter.
Ja, das machen wir ja freiwillig sogar, Dreiertakte.
Das ist ein Triolen, glaube ich, in dem Fall.
Da, 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 da.
Ja, es sind Triolen. 12 Achteltakt, ja, okay, da hast du recht. Das ist 3 Dreierstücke. Das ist bei den Elements eher wenig. Also, ne, oder so 3, 4, 5 sind es meistens immer. Aber das wäre mir gar nicht aufgefallen. Weil die, wenn sie dann da sind, wie Euro und Markstück, ist es auch so richtig so deutlicher.
Ja, da ist es nicht
deutlicher Dreiertakt, der sehr schwingt, ne, also so.
Ja, was gibt's noch zu berichten?
Das war's eigentlich schon. Ich denke mal, damit haben wir das Wesentliche abgedeckt. Wir müssen das ja auch nicht absichtlich in die Länge ziehen. Beim nächsten Mal wird es, das ist wichtig, nicht um ein reguläres Studioalbum gehen, sondern um beim Podcast Nummer 14 geht es um das Album, das wir kompiliert haben aus allen Coverversionen, die wir jemals
aufgenommen haben. Bis dahin, ne? 89 bis 2009.
Genau, aufgenommen haben, als Single-B-Seiten oder wofür auch immer. Und Compilations und so weiter. Und also es wird um die LP Fremde Federn aus dem Jahre 2012 gehen.
2010 habe ich hier von der Seite.
Mhm. Echt? 2010 kam die raus?
Ja.
Nee.
Also echt? Auf der, ich habe das von der...
Es stehen manchmal falsche VÖ-Daten in, habe ich auch schon im Netz gesehen. Aber die waren,
das wundert mich, also, weil ich dachte, das wäre 2012 gewesen.
Die waren nicht im nächsten Jahr. Ja, immer
10 oder 12, das wird sich beim nächsten Mal klären.
Aber ja, eine Frage habe ich noch.
Das aber sowas von raus. Ja, du hast recht, da steht 2010. Wir werden das rausfinden, du hast völlig recht, Jakob.
Und dann
noch eine andere Frage habe ich. Und zwar, wir haben doch zu NVA noch Musik gemacht. Wann war das eigentlich zu dem Film?
Das war danach.
Das kommt erst noch.
Das war NVA, das war davor.
Das
NVA
haben wir,
hat er davor gemacht, oder?
Das ist uns irgendwie durch.
Bei Bonnie, das kommt, wird in der Fremde Federn vorkommen. Ach
stimmt, weil das ist ja auch
Bonnie
da drauf.
Bonnie is over the ocean, genau. Das war davor. Genau. NVA war doch sein Film nach Sonnenallee, oder? Nee, nach Herr Lehmann, glaube ich, hat er NVA gemacht.
Genau, und da waren wir hier in der Greifswalder oder in irgendeinem Studio.
Und da haben wir das aufgenommen. My Bonnie is over the ocean.
And it's all over now, baby blue. Ja, gut, genau. All das werden wir dann, falls da irgendwas nicht stimmt von dem, was wir jetzt gerade hier erzählt haben.
Das wird viel sein.
Ja, das meiste. Klären wir das beim nächsten Mal.
Ja, okay. Dann also sagen wir an dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Richard Papik und Jakob Ilja und Sven Regner von Element of Crime und sagen auf Wiedersehen.
Tschüss.
Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.